Moin Uli.
Moin Sabi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden? Wir sind ja nicht mal mehr im Zeitplan. Also es ist jetzt Wochenende und wir haben nicht den 2-Wochen-Rhythmus. Worüber müssen wir denn reden?
Katar.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka und Uli Pott. Ja, bevor wir in die Thematik Katar einsteigen, in den Sumpf bzw. in die Wüste, möchte ich noch unseren Gast vorstellen, den wir hier haben, denn wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben einen alten Kollegen, der seine Anfänge des Journalismus in Lüneburg bei uns gemacht hat, hier mit an Bord, weil er nämlich selbst vor kurzem in Katar war. Und ja, er ist noch oft in Lüneburg, er spielt hier noch Fußball, relativ erfolglos beim TuS Hohnsdorf, und ich freue mich, oder wir freuen uns sehr, dass wir Roman Gehrt heute bei uns haben. Hallo Roman.
Danke Uli. Schön, dass ich hier sein darf, und danke für die gar nicht so tolle Vorstellung.
Ja, das ist das auf das Fußballerische bezogen wahrscheinlich, ne? Aber wenn ich mich erinnere, deine Heimat in der Pfalz, warst du erfolgreich im Fußball und auch im Offensivbereich, und bei Hohnsdorf bist du jetzt immer weiter nach hinten gegangen und mit der Leistung auch, so wie ich gehört habe.
Qualitativ passt das auch auf jeden Fall. Ja, aber genau. Ich halte die Treue trotzdem. Treue ist die Treue.
Sehr schön. So soll das ja sein. Ja, Roman, stell dich doch kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Du bist ja eigentlich schon sehr bekannt hier auch bei der LZ. Du hast Roman Trifft gemacht und die Kandidaten der Bürgermeisterwahl damals vorgestellt im Video. Deswegen haben wir dich allerdings nicht hier, sondern weil du mittlerweile auch als Sportredakteur arbeitest. Alles Weitere erzählst du vielleicht einfach selber.
Ja, also ich habe hier bei euch angefangen, das ist aber auch gut schon fast 10 Jahre her mittlerweile.
Warst du Fußball-Bezirksliga oder Kreisliga? Oder was
Bezirksliga habe ich viel gemacht. Genau. Ja. Grüße gehen raus an die damaligen Trainer, denen ich vielleicht so ein bisschen auf die Nerven gegangen bin.
Bestimmt.
Dann nach Hannover zu gehen, 2018 zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das werden die meisten wahrscheinlich kennen, einfach auch, weil ihr als Partner mit dabei seid.
Auch, ne? Wir sind ja mit dem RND in einer Partnerschaft, genau.
Genau, und bin da 2 Jahre lang klassisch Sportredakteur gewesen. Dann bin ich so 1,5-2 Jahre in Richtung Video gegangen, habe dann unter anderem ja auch ein paar Projekte gemacht nebenbei.
Genau.
Ja. Kommentiere ja auch für Twitch die Spiele der Volleyball-Bundesliga für die SVG in Lüneburg.
Genau, also wenn sie Heimspiel haben, ne? Auch da kann man dich hören. Wer nicht in der Halle ist, kann dich
hören und sehen.
Sehen sogar, genau, weil Twitcher darauf setzt. Genau, und dementsprechend alles so ein bisschen im multimedialen Bereich einmal durchgeritten und dann jetzt zur WM eben im Sommer wieder fest im Sport angedockt als Multimedia-Reporter.
Cool.
Und in dem Rahmen dann eben auch schon dort gewesen, Ende September in Doha.
Das ist ja das Spannende, was du uns später erzählen wirst und wo wir natürlich näher drauf eingehen, weil das ist ja ganz besonders. Dann würde ich mal sagen, Sabi, willst du uns in die Thematik einführen, was Katar angeht?
Das mache ich gern. Das ist jetzt etwa 6 Jahre her. Da hat der frühere Präsident des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger, die Rolle Katars im Weltfußball mit dem Begriff eines Krebsgeschwürs verglichen. Das ist natürlich harter Tobak, und das gab auch einige Verwicklungen. Er wurde dann vom Fußballverband Katars verklagt. Er hat aber diesen Prozess auch mit Hinweis auf die Meinungsfreiheit gewonnen. Aber wir wollen einmal im Bild bleiben. Wir wollen uns dieses Bild mal vergegenwärtigen. Was macht ein Krebsgeschwür? Ein Krebsgeschwür wuchert im Körper, breitet sich mehr oder weniger rasant, unkontrolliert aus und dockt an anderen Stellen immer wieder an und wird dann größer und größer, wenn man nicht entsprechend eingreift. Wenn wir den Fußball mal als Institution, als solche, als Körper betrachten, dann hat sich Katar im Weltfußball in den vergangenen Jahren in der Tat sehr rasant ausgebreitet. Das Ganze auf verschiedenen Ebenen. In Vereinen beispielsweise, das prominenteste Beispiel ist da natürlich Paris Saint-Germain, das komplett einem katarischen Staatsfonds gehört. Aber auch der FC Bayern und der FC Barcelona sind damit im Boot. Auch auf Verbands- und Funktionärsebene sind die Kataris am Start. Den vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung erleben wir nun am Sonntag, 20. November bis zum 18. Dezember, mit der umstrittensten Weltmeisterschaft der Fußballgeschichte in dem Wüstenstaat. Und wir wollen versuchen, dieses Thema heute von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Roman, wir haben es schon gesagt, du warst im September in Katar, du hast dort recherchieren können, mit Menschen sprechen können. Ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird, ist die Situation der Gastarbeiter vor Ort. Da ist immer wieder von Menschenrechtsverletzungen die Rede, von zahlreichen Todesfällen. Da schwanken die Zahlen zwischen 3, das sagt der FIFA-Präsident Gianni Infantino, bis 15.000, das sind Angaben, die dann zum Teil von Menschenrechtsorganisationen kommen. Du kannst uns das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Wie muss man diese Zahlen verstehen? Wo liegt da vielleicht die Wahrheit? Hast du da Eindrücke sammeln können?
Es ist tatsächlich so, dass keine Zahl stimmt, zumindest keine derer, die da kursieren. Es gibt verschiedene Angaben, die 3 hast du gerade genannt. Das ist das, was die FIFA und auch das Organisationskomitee Katars, das Supreme Committee, das natürlich auch komplett in staatlicher Hand ist. Da kommen wir drauf nochmal zu sprechen, was eigentlich die Aufgabe dieses Organisationskomitees ist. Und das ist, hat wenig damit zu tun, dass sie ein Turnier organisieren. Im reinen Sinne, so wie wir das vielleicht kennen, vielleicht auch mit Blick auf die EM im kommenden Jahr, was der DFB davor hat. Und diese 3 Todesfälle, das sind tatsächlich Todesfälle, die laut offiziellen Angaben von FIFA und Organisationskomitee direkten Zusammenhang mit dem Stadionbau für die WM-Arenen haben. Also das steht in direktem Zusammenhang und die haben auch mit der Arbeit zu tun. So ist deren Lesart. Dann gibt es noch 37 andere Fälle, die aber alle angeblich non-work-related sind, also nicht im Zusammenhang mit der Arbeit stehen. Dazu zählen aber dann schon Fälle von Leuten, die in die Pause gegangen sind. Ein Fall, den kann man auch einsehen, von einem Mitte 30-jährigen Inder, der aus dem Bagger aussteigt und dort einen Herzstillstand erleidet. Non-work-related, weil er ist aus dem Bagger ausgestiegen und hatte Pause.
Aber das auf einer WM-Baustelle,
also bei einem auf Stadion. Auf einer Stadionbaustelle. Genau. Also okay. Man sieht daran, so, selbst wenn man 3 plus 37 rechnet, ja, wären das nur 40 in 10 Jahren. Ja. Klingt auch ein bisschen wenig. Dann gibt es noch die Zahl 6.500. Die kommt von offiziellen Stellen aus den Staaten, wo die meisten Gastarbeitenden herkommen. Das ist
Indien, Nepal,
Bangladesch, Pakistan, einige afrikanische Länder noch, aber meistens eben die genannten. Und da kommt etwas über 6.500 zustande. Da ist aber nicht klar, sind das WM-Baustellen, sind es andere Infrastrukturprojekte, Straßenbau, Hotelbau, haben die irgendwie einen Zusammenhang mit der WM oder hätte es diese Projekte auch ohne eine WM, der WM-Ausrichtung gegeben? Natürlich sehr schwer nachzuvollziehen letztlich. Und diese 15.000, die ist auf jeden Fall am weitesten von allem wahrscheinlich weg oder auf jeden Fall am höchsten, viel zu hoch gegriffen, allein deshalb, weil da alle Menschen, die nicht Kataris sind, also nur 10% der Bevölkerung von Katar sind auch katarische Staatsbürger, ja, 300.000.
Ja, genau.
Das kommt noch dazu, also da muss man auch ein bisschen rechnen. Das heißt, 2,7 Millionen sind ja sowieso schon mal nicht Kataris, also sind sie quasi Gastarbeiter. Also der 80-jährige deutsche Arzt, der einfach an einem natürlichen Tod stirbt, war in diesen 15.000 dann auch mit drin. Okay. Also so wie ist es so.
Also es ist eher an 6.000, die 6.000 scheint eher dann eine logische Zahl zu sein als 15.000 oder 3.
Genau, also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, wahrscheinlich zwischen 3 plus 37, also 40 und irgendwie 6.500.
Okay.
Aber das ist natürlich genau die Schwierigkeit, wie da mit Zahlen hantiert wird.
Hast du denn selber, als du da warst, noch viel Baustelle gesehen? Also war Doha noch eine Riesenbaustelle oder war schon alles fertig?
Nee, also die Stadien waren fertig.
Okay.
Was auch fertig war, war die Metro oder ist die Metro, die ja extra gebaut wurde.
Ja, da sieht man ja auch immer schon Bilder jetzt in den Berichterstattungen. Ja.
Genau, größtenteils gebaut und finanziert von der Deutschen Bahn.
Ja.
Also um da auch nochmal über die Verwicklung vielleicht der deutschen Wirtschaft zu sprechen.
Auf das Thema Doppelmoral kommen wir noch.
Ja, genau.
Also es wird Verspätung geben. Ja.
Das ist das Einzige, glaube ich, was es nicht geben wird. Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Ich bin nämlich mit dieser Metro auch gefahren. Die hat 3 Klassen. Es gibt eine Goldklasse, eine Familienklasse. Also es gibt keine Trennung, Frau und Mann, aber es gibt eine Familienklasse, wo dann halt Familien mit Kindern komfortabel reisen können und die klassische Economy Class. Während der WM darf aber jeder, der ein WM-Ticket hat für ein Spiel, kostenlos mitfahren.
Mit egal dieser Metro. In welcher Klasse.
Egal oder? In welcher Klasse. Und da habe ich auch mit dem, ich sag mal, CEO der Metro-Gesellschaft gesprochen. Natürlich ein Kataris. Also wenn die dann arbeiten, weil die haben ja eigentlich Geld genug, aber wenn die arbeiten, sitzen sie natürlich genau an diesen Stellen.
Führungsposition, ne?
Ja. Absolutes High-End-Management sozusagen. Und der sagte, ja, es wird alles super ja überwacht. Das ist ja eh klar.
Ja, in logisch. Katar wird alles überwacht,
wollte ich gerade aber sagen. Aber wenn halt die englischen Hooligans, falls sie denn kommen.
Die müssen in der billigen Klasse sitzen.
Ja, genau. Falls sie dann erstmal die Sitze zerlegt haben, dann bringt denen die Kamera erstmal nichts mehr. Ich bin mal gespannt. Die sind relativ entspannt, was dann das angeht.
Aber Metro. Fährt denn da überhaupt jemand U-Bahn sonst? Weil im normalen Leben haben doch die Kataris
alle
so
fahren
dicke Autos.
Ja. Genau, also kannst du beim Kamelrennen auch mal so 2 SUVs gewinnen.
Okay.
Und dann einer hatte in der Doku, ich weiß nicht, ob es NTV war oder Arte, ich habe eine Doku zuletzt gesehen, der hat schon 10 SUVs beim Kamelrennen gewonnen.
Okay.
Also, ungefähr kann man sich vorstellen, dass da die
Kamelrennen ist ja eher Nationalsportart, ne? Bei den Kataris, also bei den Ureinwohnern sozusagen.
Deswegen also Fortbewegung, Auto und Hotels sind fast alle fertig, aber trotzdem gleich die ganze Stadt noch eine Baustelle.
Damals, als du da warst, also das heißt, du hast auch viele Wochen, Arbeiter da gesehen,
absolut,
und egal bei welcher Hitze, Temperatur, mittags, nachmittags, abends.
Das ist oder ja eine dieser sagenumwobenen Reformen, ja. Mittagshitze, bisschen mehr Arbeitsschutz. Ja, also es wird viel nachts gearbeitet, also du kannst nachts quasi nicht schlafen, wenn du dann neben so einer Baustelle bist, weil da ist halt voll Alarm.
Was heißt das nachts? Also wie viel Temperatur von wie viel Grad?
Also als ich da im September war, waren es nachts so um die 35 Grad noch, 30 bis 35 Grad. Krass. Vor allem ist es ja so dieses Wüstenklima ist natürlich auch krass. Also es ist noch nicht alles fertig, es wird immer noch gebaut. Aber ich
nachts ist es doch kalt in der Wüste nochmal. Ich war ja gerade in Ägypten und da war es ja,
als wenn wir die Wüste. Aber in der Stadt selbst
ist es total heiß, durch den Beton und so.
Und ich bin gespannt, wie viel dann am Ende fertig ist. Tatsächlich, es gibt das Finalstadion, das Lusail, sieht aus wie so ein goldenes Nest, hat man vielleicht schon gesehen.
Ja.
Und
das ist ja schon fertig.
Das ist, das hat lange gedauert und das steht aber in einem neuen Stadtviertel und das ist bei weitem noch nicht fertig. Aber während der WM wird man da kaum Arbeiter sehen. Da hat man jetzt schon mit angefangen.
In dem Stadtviertel oder was? Oder
überhaupt in der ganzen Stadt.
Ja.
Weil man die jetzt schon vorsorglich wo auch immer hinschickt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Ich war ja in dieser Industrial Area, wo die wohnen.
Ja.
Es gibt einige, die wohnen dann doch ein bisschen stadtnäher oder so. Auf jeden Fall arbeiten wird man da kaum jemanden sehen. Nur das Nötigste natürlich, was halt noch gemacht werden muss. Aber da wird man dafür sorgen, dass man das Image rechtzeitig fertig gewordenen Ausrichters tatsächlich auch darbieten kann. Also wir haben alles locker geschafft. So. Die meisten sagen auch, das fand ich ganz interessant, die sagen dann, Ende September noch, ja, ihr habt ja nur noch 8 Wochen, dann geht die WM los. Ja, das reicht ja locker.
Okay.
Also dementsprechend bin ich mal gespannt, was fertig ist, aber viele Arbeiter wird man da wahrscheinlich an dem Punkt dann nicht mehr sehen und damit man eben auch die Bedingungen nicht sieht.
Na ja, klar.
Das eine
logisch.
Thema ist Image, das andere ist Arbeitsbedingungen nicht so.
Das hat es bei großen Sportveranstaltungen ja schon häufiger gegeben, dass ich erinnere mich da an China 2008, Peking, als es einen ganzen Stadtteil, der nicht ganz so schick war, den man quasi verfrachtet hat, um da gewisse Potemkinsche Dörfer aufzubauen. Du hattest aber nicht die Möglichkeit, irgendwie mit Arbeitern vor Ort in irgendeiner Form Kontakt zu haben, oder gab es da mögliche Kontakte?
Also theoretisch kannst du die alle ansprechen, wenn sie mit dir sprechen, weil du siehst ja erstmal weißbrotig aus. Das ist schon mal Punkt 1.
Weißbrotig?
Ja, das ist so deren Satz. So. Also alle nicht arabischstämmigen Menschen, die sehr dann europäisch oder so aussehen und aus dem nördlichen Teil der Welt, werden dann auch als Weißbrote so ein bisschen bezeichnet. Dann wird man da sicherlich schon mal komisch angeguckt. Viele wissen, oh, das könnte irgendwie Journalismus vielleicht sein. Wieso fragt er so viel? Ich selber habe mit kaum jemandem gesprochen, also oft geht es halt mit Taxifahrern, denen geht es ja schon etwas besser fast, als denen, die dann wirklich auf den Baustellen schuften müssen, mit denen kann man sprechen. Man muss aber auf jeden Fall im Bestfall alles in dreifacher Ausführung haben, Presseausweis, internationaler Presseausweis, am besten noch eine Drehgenehmigung.
Hast du denn selber jemanden immer bei dir gehabt, also von der katarischen Fußballorganisation oder?
Ja, wir waren
15. Eine Art Wachhund oder so?
Ja, so ein bisschen, 15 Journalisten waren das, oder Journalistinnen und Journalisten aus Österreich, Deutschland und Schweiz, die da unterwegs waren und da war ich halt Teil dessen und das Organisationskomitee, dieses Supreme Komitee, hat tatsächlich dafür gesorgt, dass wir überall hinkommen, einen Bus gestellt.
So. Aber die haben auch vorgegeben, wo ihr hinfahrt oder konntet ihr selber sagen?
Nein, das nicht. Die haben zwar Interviews arrangiert und das meiste hat auch geklappt. Kann ich vielleicht gleich nochmal sagen, welche Dinge nicht so geklappt haben, aber da war dadurch immer einer vom Organisationskomitee dabei, unter anderem der dieser ZDF-Dokumentation von Jochen Breyer, wo dieser berühmte Satz von Damage in the Mind, Homosexuelle sind haram, gefallen ist. Der auch kurz im Bild war, es war einer der beiden,
Aufpasser.
Oder wie Troubleshooter.
Ja, genau. Und es gab auch noch einen englischsprachigen. Und es gab immer einen von einer externen Kommunikationsagentur, einen deutschen Aufpasser, von dem man aber erst am dritten Tag wusste, dass der Deutsch spricht.
Oh, okay. Wenn ihr off the records irgendwie gesagt habt, irgendwas gelästert habt oder so, dann habt ihr das mitgehört?
Und dann
oder?
Kam irgendwann die Info, der Felix ist Deutschsprecher, der kommt aus Berlin.
Aber das
zwar für ein englisches
Unternehmen. Aber das war dann doch auch ein Weißbrot. Das hättest du doch sehen müssen.
Ja, gut, aber die Engländer sehen ja auch.
Ach so, viele, Franzosen, da arbeiten auch viele Europäer für die.
Absolut.
Okay.
Ja, genau. Das ist so. Und das, heißt
das ist ja krass, das ist ja dann schon ein bisschen Stasi-mäßig so, dass man jemanden dabei hat, von dem man denkt, wer ist das eigentlich? Und irgendwann nach 3 Tagen merkt man, ja, Mist, hätte ich vielleicht doch nicht so lästern sollen mit dem österreichischen Kollegen.
Ja, mein Lieblingsbeispiel war das, dass ich diesen Felix überhaupt nicht kannte und auch mit dem noch kein Wort gesprochen hatte.
Ja.
Und er am 2. oder 3. Tag dann auf mich zukommt und sagt, ja, Roman, wie ist es denn so beim RND? So,
ergo, das heißt,
der wurde halt gebrieft,
ja, der wusste
hat sich die Briefings wahrscheinlich nachts bist. Durchgelesen, krass, wie Lauterbach die Corona-Studien studiert hat.
Da wollt ihr nicht vom Thema ablenken, ne?
Ja, genau. Und deswegen wusste der halt alles und das kann man sich eben so vorstellen, deswegen mit Arbeitern sprechen.
Hat er auch deine Texte gelesen gehabt?
Ja, wahrscheinlich, genau. Und dann kam halt mal die
Aber er hat nicht gefragt, wie du in Hohnsdorf gespielt hast als Verteidiger oder so.
Nee, ich glaube, das war dann zu belanglos.
Ja.
Mit vielleicht ein bisschen besseren Fußballkünsten hätte er mich vielleicht noch für die Nationalmannschaft angeworben. Aber
im nächsten Leben.
Nee, also wir haben dann tatsächlich schon die Vorfälle gehabt, nicht ich persönlich, aber andere, die dann von der State Security, also von der offiziellen Stelle dann nochmal gefragt wurden, ob wir denn alle Dokumente haben, die es bedarf, um hier mit Leuten zu sprechen oder eine Drehgenehmigung.
Ja.
Dann wird einem schon ein bisschen anders, weil die dann hochoffiziell da stehen. Und
Seid ihr immer in der großen Gruppe zusammen
unterwegs immer. Gewesen? Aber manchmal so 3-4 Gruppen, manchmal auch einmal bin ich abends da alleine rumgelaufen. Wenn du niemanden ansprichst, kann da halt eigentlich auch nichts passieren. Aber nicht nur mit Arbeitern zu sprechen war spannend, sondern auch mit dem, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, das war sozusagen der Beauftragte für Arbeitsrecht und Arbeitsschutz im Organisationskomitee. Ein perfekt ausgebildeter, irgendwie USA studierter Kateri, der quasi im Organisationskomitee die Aufgabe hat, die Arbeitsrechte zu überprüfen. Und dann sitzt du im Albidder Tower, keine Ahnung, 40 Stockwerke oder so.
Also so richtig.
Gläserne Fassade. Ja. Ja, da sind alle Sportorganisationen drin.
Alle in einem Tower?
Ja.
Oder in einem
Die Hochhaus? Liga ist da, das Olympische Komitee ist da, das Organisationskomitee, alles, was mit der WM zu tun hat. Also alles, was quasi Sportinstitutionen betrifft, sind in diesem Tower.
Und dann guckt man über Doha, wenn du dann 40. Doha, Stock genau, oder wo warst du in welchem?
Ja, irgendwie im 24. Stock saß ich dann mit dem betreffenden Arbeitsschutzbeauftragten und der zeigt einem dann so 64 Folien wirft die irgendwie an die Wand und dann kann man sich das angucken, wie toll diese PowerPoint doch aussieht und bunte Bildchen und irgendwelche Zahlen und dann du kommst nicht hinterher in einer Stunde, in dem den wir ihn als Interviewpartner hatten, hat er irgendwie 45 Minuten geredet und irgendwelche Folien in die Wand geworfen.
Ja, seine Thesen
und gute Taktik, wenn er redet, können wir ja keine Fragen stellen.
Keine Fragen stellen und dann, die Arbeiter wurden ja auch schon, die wurden ja auch alle schon entschädigt und an der Stelle haben wir es genau geprüft und wenn man fragt, ja, aber es gibt ja irgendwie 37 Todesfälle, non-work-related, mit, ich sag mal, schwierigen Erklärungen, wieso das denn jetzt nichts mit der Arbeit zu tun hat. Ja, nee, die Familien wollen ja auch gar nicht, dass da obduziert wird und
also die sind darauf vorbereitet auf die Fragen und wissen genau, was ihr für Fragen stellt.
Keine Chance,
und
kommt man nicht ran.
Ja. Aber hast du sonst sowas wie ein WM-Feeling überhaupt schon in der Stadt gehabt? Also, dass du bist ja wahrscheinlich abends in diesen Malls und so unterwegs gewesen, denn man fährt da ja nicht einfach irgendwo in die Wüste oder durch die Hitze kann man das sowieso nicht, sondern es ist ja alles im klimatisierten Raum, Fragezeichen, oder Räumen, oder als du meintest, dass du allein unterwegs warst?
Ja, also WM-Feeling kommt da nicht auf. Wir hatten tatsächlich die Chance, mit Kataris zu sprechen. Auch das passiert nicht so selbstverständlich, dass die einen so einladen in so ein sogenanntes Majlis. Also das ist so eine Art externes Wohnzimmer, sag ich
mal. Das ist dieser Männerraum, ne? Der Breyer
Männerraum, auch in
der...
Männerraum, absolut, völlig klar. Ja. Und wobei in dem Fall durften natürlich auch die weiblichen Journalisten...
Wollte ich gerade sagen, was ist mit den Journalistinnen?
Sie mussten sich dann entsprechend Haare bedecken, Schultern bedecken. So. Sie mussten jetzt sich nicht verschleiern im klassischen Sinn, aber die mussten schon gewisse kulturelle Rahmenbedingungen sozusagen einhalten.
Gut, das ist ja normal. Also als wir in Ägypten waren und wenn wir in der Moschee waren, musste Maike auch ein Tuch überlegen und sowas, das ist ja auch normal. Und
genau, und da, wenn man da so ein bisschen gefragt hat, also die kennen sich wahnsinnig gut aus im Fußball, klar, PSG, Premier League, teilweise auch Bundesliga und da, die haben einfach Lust, dass da jetzt Fußball stattfindet in ihrem Land, das darf man denen an der Stelle sozusagen mal losgelöst von allem auch nicht absprechen.
Ja.
Logischerweise gibt es da keine klassische Fußballkultur und natürlich war da halt noch auch einfach noch niemand in dem Land, in der irgendwie schon, außer dass die Stadien fertig waren, jetzt für die WM Stimmung gemacht hätte, anders als jetzt, so ein paar Tage.
Aber so Beflaggung und irgendwie dann, dass da schon Schilder sind.
Am Flughafen grinst sich halt David Beckham an oder Neymar oder auch mit Absicht weibliche Figuren, von denen ich nicht weiß, wer das war, Aber
Almut Schuld vielleicht? Oder?
Also katarische Frauen, also große.
Ach so, katarische, also verschleierte ja, genau. Frauen. Achso, ich dachte jetzt Weltfußballerinnen oder sowas.
Nee, große Plakate okay. mit weiblichen Fans oder so auch immer. Und dann halt die Gesichter der WM, so wie Neymar eben oder Beckham oder viele andere.
Ja, Beckham, man redet von 100 Millionen Dollar für seine Lobbytätigkeit.
Er ist offiziell WM-Botschafter.
Ne? Ja, also genau, dass wir das nicht gemacht haben. Ja.
Nein, aber sowieso nicht. Aber ich hatte mal, glaube ich, irgendwas von 100 Millionen gehört. Sei es ihm gegönnt, alles gut. Ich würde ganz gerne noch mal auf eine vielleicht sehr, mag sein, dass es eine naive Frage ist, aber es hat ja tatsächlich, das gestehen auch die Menschenrechtsorganisationen zu, für die Arbeiter Verbesserungen gegeben. Die Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty oder Human Rights Watch sagen allerdings auch, was wir wissen alle nicht. Erstens ist es zu wenig aus ihrer Sicht und zweitens wissen wir alle nicht, was passiert, wenn der Zirkus hier vorbei ist und der Zirkus weiterzieht. Aber das ist an der Stelle vielleicht ein anderes Thema. Was ich einfach mal so in die Runde werfen würde, und da kannst du vielleicht auch was zu sagen, der Staat Katar, dem wäre es ein leichtes, seine Arbeiter, die für ihn arbeiten, auch die Gastarbeiter noch besser zu bezahlen als mit einem Mindestlohn von 275 Euro. Warum passiert das einfach nicht? Weil Geld spielt dort keine Rolle. Das ist ja nun bekannt. Kann man da, ist klar, es ist ein anderes System, es ist im weitesten Sinne ein Kastensystem und so weiter, aber das wäre ja schon mal ein Anfang gewesen, zumindest zu sagen, okay, gut, ja, wir wissen, ihr habt verdammt harte Arbeit, aber kriegt eben auch entsprechend eine halbwegs vernünftige Bezahlung dafür.
Ja, das ist eine interessante Frage und auch darüber habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht. Wir haben mit zahlreichen Menschen gesprochen, die sich in der Region gut auskennen, natürlich auch mit Menschen da vor Ort, auch mit der ILO, diese internationale Arbeitsrechtsorganisation. Sehr interessant, denn Katar ist eine der wenigen, also oder sogar die einzige, der einzige Staat in der Golfregion, wo die quasi ein Büro aufmachen dürfen. Und Katar ist auch eine der einzigen Staaten, wo dann eben auch diese Menschenrechtsorganisationen on-field, also vor Ort, arbeiten dürfen. Dass das natürlich nicht frei ist und dass die natürlich genauso beobachtet werden wie wir als Journalisten, dann fährt man halt mal, wir haben uns dann nämlich umgeguckt in diesen Arbeitergegenden, wie sieht es denn da aus, genau, gibt es denn da sichtbare Verbesserungen auch nach außen? Na, dann fährst du durch diese Industrial Area, ein bisschen außerhalb von Doha. Mhm. Da gibt es dann einen bisschen besseren Bereich, Labor City, also die Arbeitsstadt. Nicht die Arbeiterstadt, sondern die Arbeitsstadt, auch ein bisschen kurios.
Seltsam,
ja. Müsste eigentlich Laborer City heißen. Genau. Ja. Aber ich will jetzt keinen Englischkurs machen. Also da gibt es durchaus etwas bessere und etwas und sehr viele deutlich schlechtere Gegenden in dieser Industrial Area.
Wie muss man sich das vorstellen? Sind das Container oder sind das richtige Häuser?
Das sind schon Häuser, aber wenn du siehst von außen halt eine Wohnung hat eine Tür. Es sind jetzt so wie ich sage, so eine klassische Doppelhaushälfte von der Größe her. Mhm. Da ist Tür an Tür an Tür an Tür, das ein oder zwei Fenster zu den Seiten. Du siehst also, da ist eine Wohnung, die hat vielleicht 16 Quadratmeter und da leben halt 10 bis 12 Menschen auf Stockbetten, essen unter dem Bett. Und das ist immer noch so. Und man hat vor allem Verbesserungen versucht, also sei es Gehalt oder sei es auch die Arbeitsbedingungen, Sobi, was du gesagt hast, all das so ein bisschen, vor allem für diejenigen, wo alle raufgucken, nämlich die WM-Arbeiter. Das sollte an der Stelle erzielt werden. Und das sind 3% aller Gastarbeitenden im Land, haben explizit auf WM-Baustellen gearbeitet. Deswegen auch diese Zahlen, Infrastruktur, was gehört zur WM, was nicht. Es gibt die Qatar Vision 2030, da spielt die WM eine Riesenrolle. Also wie soll Qatar 2030 aussehen? Wenn es die WM nicht gegeben hätte, hätte es diese Vision trotzdem gegeben und Infrastruktur auch. Aber es wäre natürlich in einem ganz anderen Tempo alles passiert wahrscheinlich. Also man könnte die besser bezahlen. Die leben, wie gesagt, immer noch in rudimentärsten Bedingungen.
Wobei das ja nicht nur in Katar so ist. Ne? Der ganze arabische Raum, das ist normal. Da gibt es diese Zweiklassengesellschaft, arm und reich. Und die Armen haben keine Rechte und so werden sie auch behandelt. Also das
Das ist tatsächlich das so. Es ist fast so eine Vierklassengesellschaft. Also du hast die 300.000 Kataris, die sind mit einem kaufkraftbereinigten BIP von $120.000 im Jahr das reichste Land der Welt dadurch, durch die Bemessung der Bevölkerung, die quasi einen Pass hat. Dann hast du noch diese Expats, das sind diejenigen, die aus dem Ausland kommen, aus Europa oder aus den USA und dort sehr gut verdienen für Jobs, die, sagen wir mal, ein bisschen mittlere Führungskräfte oder sowas in dem Bereich oder halt Experten, IT und sowas. Und dann hast du eben die Gastarbeiter, von denen diejenigen, die, sagen wir mal, im Hotel arbeiten, oder Taxifahrer sind, ein bisschen besser gestellt sind, die teilweise auch in den Städten in kleineren Wohnungen irgendwie leben. Ja. Und dann hast du eben die ganz vielen, und das ist der Großteil dieser rund 2 Millionen Gastarbeiter, Bauarbeiter klassisch.
Genau.
Und das sind eben die, die aus Nepal oder so kommen. Du könntest die, natürlich könntest du die besser bezahlen, so wie es klar, also völlig, völlig klar. Du könntest das anheben, aber man darf nicht vergessen, $275 sind immer noch das Zehnfache von dem, was die in Nepal verdienen würden.
Ja, deswegen gehen sie da ja auch hin.
Und deswegen gehen sie da hin. Und da gibt es Recruitment-Agenturen, die machen sich die Taschen voll, die vermitteln das. Dann wird der Großteil dessen, was sie da verdienen, wird zurückgeschickt, weil vor Ort brauchen sie nicht so viel. Kost und Logis ist dann teilweise halt mit drin. Und die senden das zurück in ihr Heimatland. Und das Heimatland wie Nepal profitiert erheblich davon, weil 30% des Bruttoinlandsprodukts von Nepal kommt aus Rücksendungen aus Katar.
Aber sie kriegen ja teilweise dann ihr Gehalt nicht wirklich, ne? Und dann, dann müssen sie monatelang darauf warten. Und das ist eben die Frage der Menschenrechtsorganisationen auch, wieso das so ist. Und denen werden die Pässe abgenommen und
ähnliches. Dann wartet ein ganzes Dorf, die alle zusammengelegt haben, um ein paar Leute aus ihrem Dorf dahin zu schicken.
Auf das Geld,
was von denen. Und das ist quasi das Humankapital, das sie da nach Katar schicken.
In dem Zusammenhang, du sagtest eben, es gibt Agenturen, die sich dann die Taschen voll machen. Da gab es eine ganze Reihe sehr spannender und sehr interessanter Dokumentationen auch im Fernsehen, wo es halt hieß, dass einer dieser Gastarbeiter $1,000 bezahlen musste, um überhaupt nach Katar zu kommen über eine Agentur. Das heißt, der hat quasi die ersten Monate, das erste Jahr vielleicht, ich weiß es nicht, erstmal nur dafür gearbeitet, seinen Kredit, den er dafür natürlich aufnehmen musste, abzuzahlen.
Mindestens, genau.
So, und also da bin ich schon mal wirklich, sage, wow, das ist schon echt heftig. Und zudem kommt dann halt eben auch noch die Art und Weise, den Menschen die Pässe abzunehmen, das ist für mich Leibeigenschaft. So.
Genau, also nicht, dass ein falscher Eindruck versteht, ich will jetzt, also das rechtfertigt natürlich nichts, also keine Arbeit wird dadurch, ist nur so, dass die Kataris dann auch sagen, wenn man jetzt mal das Rad weiter dreht oder quasi den Gedanken weiterspinnt, wieso verdienen die denn in Bangladesch alle so wenig? Ja, weil der Westen will billige Klamotten bei Primark kaufen
oder andere Marken. Ganz klar, da sind wir ganz schnell wieder bei dem Thema Doppelmoral.
Das heißt, da kommen wir nochmal drauf, aber ich will nur so ein bisschen sensibilisieren. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die weit davon weg sind, dass sie irgendwie biased wären, also irgendwie beeinflusst oder gekauft oder so, die da auf wirklich, die da gute Arbeit leisten von Menschenrechtsorganisationen oder auch Wissenschaftler, die ganz eindeutig sagen, man muss ein bisschen mehr den Blick weiten bei aller Kritik, die völlig gerechtfertigt ist und berechtigt ist und die es auch geben muss, so ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen und dann auch Katar als Teil der Golfregion, der ist halt teilweise in Saudi-Arabien oder so, in dem einzigen Nachbarland mit Landesgrenzen tatsächlich einfach um noch vieles schlimmer zugeht. Und vor 100 Jahren war Katar halt ein Staat von Beduinen und Perlentauchern. Dann hat man das irgendwie industriell herstellen können, vor allem die Japaner waren da vorweg und dann mussten die sich quasi neu erfinden, hatten Glück, dass sie da ein paar Öl- und Gasquellen gefunden, Felder gefunden haben und jetzt haben die sich quasi in 60, 70 Jahren, seit Mitte der 60er, 70er Jahre halt explosionsartig bereichert daran und dass die Kultur da nicht immer hinterherkommt, dieses Kafala-System, was ja gerade angesprochen, Sobi, ne? Also Pässe weggenommen, man darf den Arbeitgeber nur wechseln, wenn der Arbeitgeber damit übereinstimmt, ist ja völlig absurd, angeblich alles abgeschafft, Mittagshitze, Schutz und so. Ja, wenn überhaupt, betrifft es vielleicht die 3% der Bauarbeiter, die teilweise davon
profitieren. Ich wollte gerade sagen, das ziehen halt die Menschenrechtsorganisationen sehr stark in Zweifel.
Absolut.
Ganz klar. Vielleicht können wir uns an der Stelle mal einen O-Ton anhören, den du uns freundlicherweise mitgebracht hast, Roman, und zwar von Ewald Lien, dem ehemaligen St. Pauli-Trainer und natürlich auch zu Katar.
Es ist krank, die WM nach Katar zu vergeben, weil die großen Sportereignisse in den letzten Jahren fast immer in solche Systeme gegangen sind, weil kein anderer sich mehr damit beschäftigen möchte, weil das ein Riesenaufwand ist. Wir wissen, warum es nach Katar gegangen ist, aber ich möchte doch darum bitten, dass man diesen kritischen Blick, der absolut berechtigt ist, dass man den ausweitet auf alles andere, was wir auch machen. Wenn der Fußball nach Katar geht, drehen alle durch. Wenn die Wirtschaft nach Katar geht, sagt kein Mensch etwas. Wenn Saudi-Arabien Newcastle, der Staatsfonds in Newcastle investiert, drehen alle durch, bis auf die Fans von Newcastle, denen das auch egal ist. Hauptsache, wir werden mal wieder englischer Meister. Wir messen an unterschiedlichsten Stellen mit zweierlei Maß. Der Sport soll immer total sauber sein Und alles andere nicht, das ist verlogen und das geht nicht. Ich möchte, dass wir im Sport sauber sind, aber ich möchte auch, dass wir im Rest der Gesellschaft sauber sind.
Ja, ich liebe Ewald Lien für seine klare Kante, dafür ist er bekannt, dafür mögen ihn sehr viele Fußballfans. Und ich finde, das leitet uns jetzt so ein bisschen auf einen Punkt. Der Begriff Doppelmoral ist schon das ein oder andere Mal gefallen hier. Und ich finde, er hat völlig recht. Wir müssen über all das sprechen, was dort im Zusammenhang mit der Fußball-WM, Menschenrechtsverletzungen, auch die Homophobie, die es dort gibt. Auf der anderen Seite gibt es den Bundeswirtschaftsminister, der im Moment mit den bisherigen Gaslieferanten, der zickt leider ein bisschen rum. Also müssen wir mal gucken, wo kriegen wir denn sonst noch was her? Der einen Diener macht vor dem Emir von Katar, um dort Öl und Gas in irgendeiner Form, was seine Pflicht ist, muss er tun, ja, für uns zu organisieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, damit wir hier im Winter alle einen warmen Popo haben. Und da, das ist einfach, ja, wie soll man es nennen? Soll man es Realpolitik nennen? Soll man es Realität nennen? Soll man es Realsatire nennen? Da kann man jetzt ein großes Fass aufmachen. Aber er hat natürlich völlig recht. Beim Fußball, beim Sport gucken wir immer ganz genau hin. In der Weltpolitik, wir machen auch seit Jahrzehnten große Geschäfte mit Saudi-Arabien. Da könnte man jetzt auch mal drüber reden, was da so groß ist. Aber das lassen wir an der Stelle. Also ich finde, da ist schon eine Menge Wahres dran.
Es ist viel Richtiges dabei, das stimmt. Ich finde es auch gut. Also, ich meine, Olaf Scholz war jetzt ja auch unterwegs und hat.
In China.
Hat ja da, genau. Ja, aber auch, aber als auch. Ich da war, tatsächlich parallel irgendwie so für 18 Stunden dann auch in Doha und hat da dann auch, genau, Gespräche geführt. Und natürlich ist es richtig. Und an der Stelle will ich fast sagen, also ich würde fast sagen, dass die WM in Katar in dem Punkt ein Glücksfall war. Oder ist.
Für wen?
Steile These.
Ja. Sie ist ein Glücksfall für das, was wir gerade angesprochen haben, dass wir jetzt so genau hingucken. Und gut, es war natürlich nicht abzusehen, dass wir jetzt plötzlich die Abhängigkeit von Russland uns um die Ohren fliegt. Das war vor 10 Jahren sicherlich nicht abzusehen. Aber dass wir jetzt hingucken und wo die Situation ist, wie sie ist, genau wissen, wie es vor Ort ist. Also ich kannte mich vor 10 Jahren kannte keiner Katar. Wir dachten, was macht die WM da? Alle haben sich echauffiert, was die WM da zu suchen hat. Aber ich kannte das Land überhaupt nicht.
Wobei Katar ja schon Katar, was ist eigentlich das Richtige? Katar, was, also viele hier sagen immer Katar.
Also oder jemand, der einen Podcast schneidet, ist ein Katar.
Ist ein Katar.
Ja, aber mit C geschrieben. Aber
und das Katar-Messer, ja, das genau, Land das kennen heißt, wir. Das Land heißt,
nein, das stimmt so nicht. Lili, unsere Technikerin heute
ist am Start, ist eine Katarin.
So. Ja. Katarerin wäre
Vielen
sie.
Vielen Dank, Lili, wieder für deine
Einladung. Und Katarerin wäre sie, wenn sie aus Katar käme. Und man sagt Katar, also die Aussprache, die.
Aber wir sagen ja immer noch ganz viele auch Katar.
Ja,
also das, ne, aber gut, einiges
heißt auf es Katar. Jetzt Chiemsee oder Chiemsee?
Ja, auch das ist eine Frage, also die wir
China nicht oder klären. China, ja.
Okay. Oder China. Obwohl wir ja ein Bildungspodcast sind, können wir das also nicht ganz aufklären. Aber einigen wir uns auf Katar. Katar hat ja bewusst auch diese Sportveranstaltung geholt. Ne? Das ist ja seit 1993 so, dass sie versuchen, dieses Sportshipping zu machen.
Sportswashing.
Washing und nicht Shipping ist was anderes. Ja.
Paar-Shipping.
Paar-Shipping, genau.
Das ist da übrigens, glaube ich, eher verboten.
Alle 11 Minuten. Dann bin ich wieder der es wieder nicht hinkriegt. Also Sportswashing. Und dann mussten sie natürlich auch damit leben, dass sowas passieren kann. Ne? Weil bei vielen Veranstaltungen ist es eben so, dass ein Interesse für den Sport da ist. Da wird nicht nachgefragt, wie es im Land aussieht. Beim Fußball ist das anders. Beim Fußball ist das Weltereignis, Fußball-WM ist das Weltereignis, da wird dann mehr hingeguckt. Und vielleicht war es sogar ein Eigentor für die Kataris, die WM im eigenen Land zu haben.
Hat Katar das vielleicht sogar unterschätzt, diese Außenwirkung? Also die, wie die WM nach Katar gekommen ist, das kommen wir dann auch gleich noch zu, wissen wir alle, irgendwo ein bisschen zumindest. Aber haben die das vielleicht ein bisschen auch unterschätzt, dass ihnen imagemäßig richtig auch Gegenwind entgegenkommt?
Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Da gibt es so eine These eines Islamwissenschaftlers, den ich auch getroffen habe. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich habe da auch von ihm noch einen O-Ton mitgebracht über die Bedeutung Katars in der Welt. Also wenn wir bei Scholz und Gas und Habeck und so sind, passt es, glaube ich, ganz gut. Aber dazu würde ich einmal noch an der Stelle sagen, bevor wir da reinhören, dass es so drei Phasen gab. Also genau, man hat 93 den genau. Boris Becker geholt.
Boris Becker, der Tennis, das Tennisturnier war das erste.
Leichtathletik, Indoor, genau. Alles Mögliche
Formel
gemacht.
1.
Ja. Formel 1. Also ich weiß noch, bei Handball 2015, da war nicht die Frage, die drei Hallen, die da gebaut wurden, ob da Arbeiter richtig eingesetzt wurden. Da ging es nur darum,
die Einbürgerung
genau, von die Spielern. Einbürgerung der Spieler. Wer darf für Katar auflaufen und wer nicht? Und das waren nur europäische Top-Handballer. Und genau. das meine ich halt, ne? Da ist ein anderer Blickwinkel auf Katar gewesen,
als absolut. Es jetzt ist. Und man, also ich glaube, man unterschätzt, was die davor haben. Also die kaufen PSG nicht, weil sie Titel und haben wollen. Also Uli Hoeneß hat mal gesagt, wenn die Scheichs aus Doha, die er ja bestens kennt, wie wir alle wissen, durch die Verbindung mit Bayern, keine Lust mehr hätten.
Aber keine Rolex, ne, oder?
Das war Rummenigge, genau, Rolex Rummenigge.
Aber Ärmelsponsor, 25 Millionen kriegt Bayern pro Jahr von
Qatar Airways. Vorher war es der Doha International Airport, jetzt ist es Qatar Airways. Also der müsste sich auskennen und sagt ja auch immer, da sind Verbesserungen, aber selbst der sagt, unwissend oder ich weiß es nicht warum, sagt, ja, die ziehen ihr Geld eh ab, wenn die Champions League nicht gewinnen. Das hat er vor 4 Jahren mal auf dem Spobis gesagt, auf einem großen Sportbranchentreff, bei dem ich auch vor Ort war. Und der hat damit unterschätzt, was die eigentlich vorhaben. Die wollen Sportswashing betreiben, also das Image auch besser, aber noch mehr wollen sie einfach ein Partner in der Welt sein. Ja. Ein Wirtschaftspartner, wo man nicht einfach so wie Saddam Hussein einfach in Kuwait einmarschieren kann, weil alle ein Interesse haben, dass es Katar gut geht und dass das Land sicher und wohlig existiert.
Und das in dieser unsicheren Region, ne? Genau. Das ist ja der Hintergrund, dass du politisch das versuchst.
140 Mal so groß ist.
Ja.
Du hast natürlich den Iran in der Nähe.
Und Irak in der Nähe, genau.
Auch
und,
die Arabischen Emirate, die natürlich, zu denen die ja nicht gehören, da haben sie sich ja vor Jahrzehnten mal gegen entschieden, da Teil zu sein. Und dann haben sie es, glaube ich, tatsächlich unterschätzt. Dann gab es so eine Phase des, ich würde sagen, genau, der Ignoranz, also man hat gar nicht zugehört, was da aus dem Westen kommt. Dann kam so die Phase der Akzeptanz, dass man Dinge aus deren Blickwinkel reformiert hat und was angestoßen hat. Das war so dann ab so 2014, 2015 bis ungefähr vor einem Jahr. Und als man gemerkt hat, was da jetzt auf die zukommt und wie groß die Kritik ist, hat man dann an deren Stelle so eine gewisse Trotzhaltung eingelegt. Und jetzt sagt man, und genau dann wird es spannend, wie geht es nach der WM weiter, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Dann wird es spannend, wie sollen wir uns denn noch verändern, dass der Westen endlich mal zufrieden ist. Ja. Also wir haben schon so viel angestoßen aus deren Sicht. Ne? Also die haben in 100 Jahren Entwicklung hingelegt, teilweise in 20 Jahren, also diese West Bay Area, deren Geschäftsviertel, das ist in 20 Jahren erwachsen, das ist ja Wahnsinn. Und die Rolle von Katar war ja zumindest in der Region immer schon eine große und das haben sie immer für sich beansprucht. Es gibt dieses Sheraton Hotel, das ist das einzige, das in dieser West Bay Area vorher mal stand. Da haben Verhandlungen stattgefunden zwischen den Taliban und den USA. Da haben Verhandlungen stattgefunden um diese Blockade, die Katar erlitten hat, unter anderem durch Saudi-Arabien und Ägypten. Da wurde es aufgelöst. Also dieses Doha und Katar per se hat schon immer irgendwie eine wichtige Rolle gespielt. Und jetzt denken sie, okay, jetzt sind wir plötzlich hier quasi das schwarze Schaf, das Bauernopfer, auf dem alle einprügeln. Und erst haben wir nicht richtig zugehört, dann haben wir was verbessert, aber jetzt reicht es uns dann irgendwann mal auch. Und dann kommen wir jetzt zu dem Islamwissenschaftler Sebastian Sohns, der was Spannendes sagt, wie die Welt eigentlich mit Katar umgehen muss, gerade in den Zeiten, die wir jetzt erleben.
Dann hören wir uns das doch mal an.
Die jetzige Situation bietet eine große Chance für Katar. Es geht zum einen darum, dass die Welt anerkennen muss, auch aufgrund der Energiekrise und insbesondere ein Land wie Deutschland, dass man Katar und andere Golfstaaten nicht mehr ignorieren kann, obwohl sie problematische Partner sind, weil man sie braucht in der Energiezusammenarbeit. Und das nutzt Katar für sich aus, indem man versucht, einen guten Deal auszuhandeln.
Einen guten Deal. Ja, also man hört auch raus, es macht realpolitisch überhaupt gar keinen Sinn in irgendeiner Form, gegen Staaten wie Katar, gegen die Golfregion, gegen Asien auch zu agieren, weil deren Bedeutung in der Welt unglaublich gestiegen ist, auch deren Einfluss in den verschiedensten Bereichen.
Ohne jetzt zu politisch zu werden, was wir ja eigentlich auch schon die ganze Zeit sind, aber genau, wie viele nicht problematische Partner gibt es, mit denen wirtschaftliche Beziehungen aufrechterhalten werden müssen, um in einer globalisierten Welt überhaupt noch Handel zu betreiben und so. Also genau, das ist so ein bisschen der Punkt an der Stelle.
Also kann man sagen, dass dieses Sportswashing auf der einen Seite ist aber auch gleichzeitig irgendwie ein Teil der Sicherheitspolitik des Landes.
Völlig. Also die Investitionen im Fußball, im Sport allgemein und auch im kulturellen Bereich sind immer eng verknüpft mit geopolitischen Interessen und mit der geopolitischen, außenpolitischen Strategie des Landes. Und deswegen wird, auch wenn PSG jetzt im Achtelfinale gegen Bayern ausscheidet, Vielleicht überlegen Sie sich das mit dem Sponsorendeal, der ausläuft, dann nochmal, wenn Sie den die Champions League vermiesen. Aber die werden da nicht aussteigen.
Naja, aber nicht nach der deshalb. WM, aber die WM ist dann vorbei.
Das ist, ich meine, das ist der Punkt.
Auch der Bayern-Vertrag endet im nächsten Jahr.
Das ist wiederum spannend, das können wir natürlich jetzt schwer voraussagen, aber das ist spannend, dass es eher dann, wenn, an dem Zeitpunkt liegt, ja, dass die sich überlegen, wir verkaufen PSG dann, weil ein Werbegesicht für die WM brauchen wir jetzt nicht mehr.
Bei der Handball-WM war es so, ne? 2015 ist die gewesen, ab 2016 spielt der Handball keine Rolle mehr in dem Land. Die Hallen von zwei von den dreien stauben vor sich hin, da passiert nichts mehr. Das ist ja immer die Gefahr dabei, ne? Dass Länder versuchen, sich für eine gewisse Zeit in den Mittelpunkt zu stellen und danach haben die WM-Stadien oder auch der Sport keine Bedeutung mehr.
Da muss man echt gespannt sein, wie das
ein kleiner Fingerzeig darauf könnte auch sein, wie Katar mit seiner Frauenfußballnationalmannschaft umgegangen ist. Es gab in der Bewerbungsphase, wurde eine Frauennationalmannschaft aufgestellt, weil es zu den Regularien bzw. zu den Voraussetzungen bei der Ausschreibung gehörte, dass auch der Frauen- und Mädchenfußball gefördert werden muss. Es gab ein Spiel gegen Bahrain 0-17 und seitdem gab es nicht ein einziges weiteres Spiel oder es wurde nie wieder über, also im aktuellen FIFA-Ranking ist Katar nicht mal mehr gelistet bei den Frauen.
Sie hatten also eine deutsche Trainerin und die ist dann nach Saudi-Arabien gegangen und hat da die Nationalmannschaft aufgebaut und ich habe gerade bei 11 Freunde noch eine Reportage darüber gelesen, da stand ganz eindeutig drin, wenn sie jetzt noch Trainerin wäre, würde es auch diese Mannschaft noch geben, aber das war nicht mehr gewollt.
Ja, so sieht's aus.
Dann zieht der Zirkus weiter.
Dann zieht der Zirkus weiter.
Ja, genau. Dann ist die Frage, wohin?
Eine besondere Form des Zirkus, vielleicht können wir darauf zu sprechen kommen. Wir können natürlich jetzt auf Katar, ich sage jetzt mal, einprügeln. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir wollen darüber sprechen. Aber man kann natürlich Katar kritisieren und. Aber ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dieser WM ist natürlich die Rolle der FIFA und der Vergabe. Dass diese WM
Roman, das ist ja peinlich. Ja, normalerweise ist das, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen, musst du doch dein Telefon.
Ruf Gianni jetzt an.
Ja, es ist anonym. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich gehe mal ran. Mal gucken, wer es ist. Hallo?
Jungs?
Jenny ruft an.
Ach, Jenny.
Jenny, nicht Gianni Infantino.
Ich glaube, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung.
Gut.
Diese Folge wird präsentiert von Intersport Friedrich. Dein Sportspezialist im Herzen von Lüneburg. Komm vorbei, lass dich von den Sportexperten beraten und entdecke das vielfältige Sortiment. Das war's mit der Werbung. Ich bin wieder weg.
Also Jenny Infantino, nein. Jenny hat uns die Werbung präsentiert.
Danke, Jenny.
2010. Wir haben alle irgendwo noch jetzt auch durch die verschiedenen Dokus, die wir alle oder viele von denen wahrscheinlich gesehen haben, den Satz von Blatter, in the winter, to organize the
22
World Cup is Katar.
Und dann hat er fast einen Luftsprung gemacht.
Wollte ich gerade sagen, aber mittlerweile will er davon natürlich, das ist ja ein großer Fehler gewesen und er war eine bittere Enttäuschung, ja genau. Ja,
Luftsprung für den 86-Jährigen auch ein bisschen schwierig. Ja,
weil er ganz schön abgebaut hat in letzter Zeit, muss man auch mal sagen.
Auch geistig.
Ja?
Weiß ich nicht. wenn er jetzt Fehler eingesteht von früher, nein, sonst hast du recht.
Und also im Grunde genommen, wenn man jetzt mal diesen ganzen Bereich sich anschaut, es gab Stimmen aus Katar, die haben ganz klar gesagt, wir haben nur das Spiel der FIFA gespielt. Das heißt,
Was stimmt?
Sie haben damals 22 älteren Herren, 24 sollten es sein, zwei saßen schon im Knast oder waren schon gesperrt, wie auch immer, des FIFA-Exekutivkomitees, Lobbyarbeit das haben sie wahrscheinlich perfekt gemacht. Man hört heute so ungefähr 1,5 Millionen Dollar, war so ungefähr die Marge für eine Stimme. Am Ende hieß es 14-8 für Katar gegen die USA, die deutlich bessere Bewerbung hatte. Das hat sogar die FIFA festgestellt.
Da muss ich an der Stelle vielleicht noch mal rein. Das stimmt natürlich nach dem, was man alles sich jetzt dann letztendlich angucken kann. Es war aber tatsächlich so, dass man FIFA-intern diese Bewerbung von Katar eigentlich extremst positiv wahrgenommen hat.
Und es wirkt schon, ne? Kaum ist er in Doha gewesen, schon ist er nur noch auf der katarischen Seite. Also das finde ich
Den Geldkoffer muss ich gleich nochmal zumachen. Also tatsächlich hat man bei der FIFA diese Bewerbung angeguckt und klar sollte man auch wissen, dass, wenn man da von Nachhaltigkeit spricht und all das, was man da versprochen hat, es sollten ja 12 Stadien sein, die man alle zurückbauen kann. Jetzt sind es 8, von denen 7 komplett neu sind. Ein Stadion gab es schon, das hat man restauriert. Diese ganzen Nachhaltigkeitsversprechungen, man kann alles wieder zurückverschiffen, abbauen und so weiter, dass das natürlich alles nur so halbwegs, wenn überhaupt, umzusetzen ist, wenn überhaupt, dann ist das auch klar, das wusste man da sicherlich auch, aber man hat diese Bewerbung gesehen, man saß in so einem 3D-Raum, wo dann 36 Minuten lang die Vision der WM 22 in Katar vorgestellt wurde und die FIFA-Menschen und all das, was da auch in diesen Bewerbungsunterlagen stand, war eigentlich astrein. Und die FIFA hat dann aber schon gesagt, wenn wir jetzt schon sagen, Katar hat so eine Wahnsinnsbewerbung, dann fliegt uns das ja direkt um die Ohren. Weil dann sind wir ja erst recht gekauft. Dann glaubt uns ja keiner, dass die Bewerbung wirklich so gut war. Nur deshalb hat man eigentlich die Bewertung dann so ein bisschen runtergerechnet. Mhm. Und dann wird es natürlich kritisch, weil ich glaube, vielleicht haben sie auch nochmal genauer hingeguckt. Wer weiß das auch schon. Aber am Ende ist es so, nach all dem, was ich recherchiert habe, dass es tatsächlich nicht die Bewerbung nicht so schlecht war. Also klar, man hat Menschenrechtsverletzungen.
Aber
so.
War diese Sommer-Winter-Geschichte da schon drin? Da, nee, am Anfang war es ja so, bei der Vergabe ging es ja um die Sommer-WM. Ging es um 50 Grad und das war ja immer so, dass genau. Alle Leute und gesagt haben, es ist Wahnsinn.
Es ging immer um eine Sommer-WM. Und ja. Katar hätte das klingt jetzt komisch, aber die hätten das gerne so gehabt, damit sie sich diese Diskussion, dass sie eine Winter-WM, was soll das, eben nicht anhören müssen, weil die sagen, wir können runterkühlen auf 23 Grad. Ursprünglich hieß es mal 21, jetzt sind es glaube ich so 23 oder 24 Grad. Wir können das alles umsetzen. Und dann hat man eigentlich fast aus dem Druck Europas heraus reagiert und gesagt, wir müssen schon irgendwie in den Winter gehen. Ja. Und dann hat man es natürlich sehr, sehr gut auch dargestellt, dass man sagt, ja, auf Druck Katars wird das jetzt im Winter dann auch gespielt, bitte, damit wir dieses Turnier behalten können.
Ja gut, aber Europa wollte ja nicht niemals die WM im Winter haben. Also die haben am Ende gesagt, es ist zu heiß. Haben. Genau, sie haben ja immer gesagt, das passt nicht in unseren Kalender. Und das ist ja auch unlogisch, also das im Winter zu machen.
Aber es ist immer interessanter, den einen oder anderen Weg quasi mehr zu machen. Und die FIFA, wie gesagt, deren Rolle, da kommen wir jetzt ja nochmal drauf zu sprechen.
Ja, die FIFA, wie gesagt, das damals hat noch das FIFA-Exekutivkomitee die WM-Weltmeisterschaften vergeben. 22 waren es damals, ein ehrenwerter Zirkel, ein überschaubarer Zirkel, was Katar natürlich in die Karten gespielt hat. Ich glaube, es ist mittlerweile unstrittig, dass diese WM gekauft wurde. Und im Grunde genommen, da dürfen wir auch gar nicht so sehr den Stab brechen, denn auch das unser Sommermärchen von 2006 war ja jetzt auch nicht so ganz umsonst nach allem, was man weiß.
Was? Wer sagt das denn? Das war doch ganz anders.
Insofern sehe ich ganz einfach den Hauptschuldigen für diese gesamte Entwicklung, die wir im Fußball auf der Ebene in den vergangenen Jahren erleben mussten, sehe ich ganz klar beim Fußball-Weltverband und bei im Grunde genommen hat Katar doch nur eines erkannt.
Wie es funktioniert. Eines,
ja. Erstens das, wie das, es funktioniert wie und vor allen Dingen, sie hat eines ausgenutzt. Nämlich das, was uns Menschen offenbar irgendwo oder den meisten von uns innewohnt und das ist die Gier. Das haben sie ausgenutzt, weil sie genau wussten, die wollen alle Geld. Geld haben wir, dann kriegen sie Geld. Und das muss ich sagen, da hat die FIFA den Boden bereitet, aus meiner Sicht. Und das ist einfach so, wo ich sage, wo für mich die
aber das haben auch, glaube ich,
viele, Weltfußball oder die Begeisterung für Fußball-Weltmeisterschaften und überhaupt für diesen gesamten Bereich internationaler.
Ich glaube, dass das ja auch viele Menschen schon, also dass sie gar nicht, also wäre die WM in den USA oder sagen wir mal in Südamerika oder wo auch immer, ich glaube, dass trotzdem es mehr kritische Fans gegeben hätte als in den WMs davor. Also ich glaube einfach, dass diese Art und Weise der FIFA, wie sie mit der Vergabe umgeht, wie die Funktionäre sich verhalten, wie ein FIFA-Präsident im Land wohnt, wo die WM dann stattfindet und solche Geschichten, das spielt auch schon eine Rolle. Also Katar spielt auch eine andere Rolle, aber es ist vielleicht eine Verdopplung, aber auch sonst wäre die Kritik an der WM deutlich größer, als es sonst gewesen wäre.
Stichwort Krebsgeschwür, um das Zitat nochmal rauszuholen, man weiß nicht, ob die FIFA da nicht auch ein bisschen metastasiert oder so, oder einen Großteil dessen sozusagen mit verursacht hat, was allen Übels ist im Konzert der Milliarden. Und die Doppelvergabe an Russland und Katar war ja auch so, allein das so zu veranstalten, da waren ja alle völlig mehr oder weniger baff, wie das jetzt plötzlich zustande kommt, dass dann in einem Jahr erstmals zwei WMs an einem Tag vergeben werden.
Ja, da waren die Wege dann nicht so weit, ne, für die Überzeugungsarbeit. Ja, das ist natürlich richtig, genau. Also da ist, das ist sicherlich bei aller Kritik, um das nochmal zu sagen, an Katar, die Rolle der FIFA ist da einfach vielleicht sogar noch das Grundübel und die viel schwierigere, die man da sehen muss. Ich bin der Meinung, eine FIFA mit Gianni Infantino an der Spitze ist nicht reformierbar. Und dann sollte man eigentlich lieber gleich sagen, Leute, wir haben eine WM zu vergeben, wir versteigern die einfach, wer bietet am meisten. Dann werden wir wahrscheinlich künftig nur noch im arabischen Raum oder in Asien oder in Russland spielen, aber dann ist es wenigstens gleich ehrlich.
Wie bei den Sponsoren, wo man ja auch sieht, dass der Einfluss der europäischen Großkonzerne da gar nicht mehr so groß ist.
Genau. Adidas haben wir den einzigen europäischen Sponsor nur noch.
Dann hat man noch so ein paar Alteingesetzte wie Coca-Cola oder Visa.
Und Visa, die aus den USA kommen.
Und dann hat man Wanda Group aus China, hat man Hisense, man hat,
name it. Wo wir gestern googeln mussten, so ne, bei der Vorbereitung für diesen Podcast, wo die überhaupt herkommen. Und wir sind immer im asiatischen Raum gelandet. Ne? Das zeigt eben, dass sich auch der europäische Einfluss im Fußball bei Weltmeisterschaften, glaube ich, deutlich verringert.
Ich glaube auch, dass Europa sowohl sportpolitisch als auch geopolitisch an Einfluss verliert, keine Frage. Und dennoch bin ich der Meinung, dass es direkt nach der Vergabe oder als das dann entsprechend diskutiert wurde, im Nachgang hätten sich unter anderem Deutschland und einige weitere große europäische Verbände hinsetzen können, müssen in meinen Augen, wie zum Beispiel Spanien, Frankreich, England.
Oder Italien. Oder
Italien hat das anders gelöst.
Die Anekdote mussten wir auch nochmal erzählen. Die Vorbereitung, wir saßen ja schon mal ein bisschen zusammen, haben uns die Themen so ein bisschen zugespielt, beziehungsweise einmal sortiert, damit wir uns nicht verrennen, sozusagen die Taktikvorgaben für diesen Podcast einmal. Netterweise durfte ich da ja schon dabei sein. Und das Witzigste war, dass Sobi, glaube ich, ungefähr 5-mal gesagt hat, dass es fehlte nur, dass Italien Weltmeister wird. Ja. Bis dir dann immer mal wieder aufgefallen ist, dass sie überhaupt gar nicht mitspielen, weil die sich nicht qualifiziert haben.
Ja, wenn wir nachher zum sportlichen Ausblick kommen, wollen wir mal gucken, ob es dann nochmal weiß.
Italien gehört doch einfach dazu. Nein, die haben das einfach geschickt gemacht, damit sie so schlecht waren in der in der Quali, dass sie das nicht mal geschafft haben.
Das ist die Aufgabe, dass du dann am Ende noch weißt, dass sie nicht dabei sind.
Dennoch, um diesen Gedanken noch zu Ende zu bringen, ich glaube, dass es dieses Produkt Fußball-Weltmeisterschaft weniger werthaltig auch für asiatische Sponsoren, amerikanische Sponsoren gewesen wäre, hätten eine Reihe von europäischen Fußballgroßmächten, auch wenn die Bedeutung Europas schwinden mag, gesagt hätte, da machen wir nicht mit, wir boykottieren das. Ich weiß, Boykott ist immer ein schwieriges Thema, gerade im Sport, da gab es verschiedenste Beispiele in der Vergangenheit.
Und ich glaube, bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube weiterhin, dass Gianni Infantino und Co. das durchgezogen hätten. Dann hätten sie asiatischen Länder dazugenommen und dann hätte nur Brasilien und Argentinien dabei sein müssen. Dann wäre der südamerikanische Kontinent dabei gewesen und die WM wäre ganz normal über die Bühne gegangen. Der Fan ist nicht mehr das Entscheidende und auch die Fußballromantik,
kennen. Nein, der Fan nicht. Ich gehe eigentlich auf Fußballromantik. Ich gehe darauf, dass
die Landesverbände, die europäischen Verbände.
Das Produkt Fußball-WM.
Ohne die Stars.
Ohne die europäischen Top-Nationen, inklusive Italien, weniger werthaltig gewesen wäre und das dann möglicherweise auch auf die Sponsoren durchgeschlagen hätte. Und wenn die FIFA versteht nur eine einzige Sprache, und das ist, wenn sie weniger Geld hat als vorher. Okay, aber es ist nicht so gekommen. Es hatte niemand den Hintern in der Hose zu sagen, jo, da machen wir nicht mit. Und gut, der DFB schon mal gar nicht, aber das ist jetzt auch nicht wirklich so überraschend.
Ja, wenn wir schon bei den Fans sind und die Fans ansprechen wollen, dann könnten wir das als nächstes Thema machen, weil die Frage, die sich uns allen ja auch stellt, ist, wie gehen wir mit dieser WM um? Gucken wir Spiele, gucken wir sie nicht? Darf man sie gucken? Muss man sie heimlich gucken? Das ist eine Thematik, die uns, glaube ich, alle interessiert. Und auch da haben wir mal in unserem heimischen Fußballbereich die Leute gefragt.
Das ist ja ein Lokalpodcast.
Ja, das ist ja ein lokaler Podcast in und um Lüneburg. Und der erste, den wir gefragt haben, ist Schelle. Schelle Assenheimer, bekannt in Stadt und Land vom SV Wendisch Evern. Und Schelle hat auch mal was gesagt, was er zu dieser WM denkt.
Moin, sei gegrüßt. Ja, WM, meine Meinung, absolute Katastrophe. Das, was medial ja berichtet wird, das kann man ja nur unterstreichen. Also es geht ja nur um Politik, Wirtschaft, alles korrupt. Wenn ein Blatter sich da hinstellt und sagt, das war ein Versehen, dass man die WM nach Katar gegeben hat, das sagt doch eigentlich schon alles. Also es geht nur um Kohle irgendwie. Und wenn die Scheiß so viel Geld haben, dann hätten sie hier in Europa in den Stadien investieren sollen und können. Das wäre besser angelegt gewesen, als wieder unten 8, glaube ich, Stadien neu zu bauen, die da teilweise noch gar nicht richtig fertig sind. Die Zeit Winter als Europäer dann irgendwie mit dem Glühwein eine WM zu gucken, ist mal was anderes, aber fehlen einem eigentlich die Worte. Aber ich glaube tatsächlich, dass es die ein oder andere Mannschaft gibt, wenn die da unten ankommen und das Turnier beginnt, mitunter dann noch abreisen und da ihren Boykott nochmal zum Ausdruck bringen, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Das würde der Sache mit Sicherheit nochmal eine gewisse Note geben. Das ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. Da kommt noch einiges nach. Aber ich meine, gut, man ist so fußballbekloppt. Zumindest die deutschen Spiele wird man mal hinterm Kopfkissen oder um die Ecke mal ein bisschen luschern, weil die da so fabrizieren.
Ja, herrlich. Schelle Assenheimer, sehr bekannt hier in der Szene und auch immer mit einer klaren Meinung. Und wenn jemand, der selber den Begriff Fußball bekloppt, in die Runde geworfen. Ich finde das sehr bezeichnend. Das Schelle ist wirklich jemand, der lebt Fußball. Der lebt Fußball für seinen Verein. Der lebt Fußball für den HSV. Also der ist
ja, das ist traurig genug. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich sehe es hier. Es ist leider ja kein optisches Medium im Podcast, aber hier vor mir liegt so ein St. Pauli.
Ja, deswegen Handy, war das mit Evalin ja auch sehr schön, dass wir den
als ich wollte ja auch hatten. Eingeladen werden. Ja.
Wenn aber schade, tatsächlich jemand, der so Fußball bekloppt ist, begeistert ist, sagt, nö, das haut nicht mehr hin, das mache ich nicht. Das, glaube ich, steht für sehr, sehr viele andere auch.
Definitiv, das hören wir ja auch immer wieder. Ne?
Das hören wir in egal, allen
wo wir sind,
Gesprächen.
Ich will nicht und ich habe keine WM-Stimmung und habe kein WM-Feeling. Und hat er ja auch gesagt, Public Viewing gibt es nicht. Wie auch im Winter, also wo willst du das im Eisstadion machen? Das ginge vielleicht noch, müsste man Finn mal fragen, aber ansonsten, ja.
Also schon sehr interessant, dass jemand, der tatsächlich für Fußball lebt und brennt, dieser WM fast nichts zu tun haben will, das lässt sehr tief blicken.
Es gibt ja auch eine relativ frische Studie, Umfrage, ich glaube ARD,
war das die letzte,
die, mit ja, der, über stimmt. Die Hälfte der Deutschen gucken sich die Spiele nicht an. Bei diesen Umfragen, man weiß immer nicht, wie geframed die Fragen waren,
genau.
Weil bei Corona, wie viele Leute tragen noch Maske dann, wenn es keine Pflicht mehr gibt und so weiter. Wir haben ja alles gesehen. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Und auch dieses mit dem Winter, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber das ist ja auch, natürlich gehört sich das nicht, aber wenn wir jetzt mal überlegen, alle anderen großen Fußballnationen, die nicht in Europa sind, mussten sich den Kram immer im Winter angucken, die nicht auf der Nordhalbkugel sind. So, daher ist es vielleicht mit Brasilien oder so, die haben sich dann auch mal gefreut, dass sie mal ein Sommerturnier haben. Also so aus der Perspektive kann man das unter anderem auch mal betrachten.
Mal die brasilianische Liga von Januar bis November geht und dann Pause ist. Also die haben für die ist es eigentlich optimal. Die müssen ihre Liga nicht unterbrechen. Wobei die meisten Brasilianer, die in der Nationalmannschaft sind, spielen wo? In Europa.
Ja, aber ich sag nur so, ne?
Ja, also genau.
Auch nur so. Und es ist ja auch nicht ganz richtig, sozusagen, dass die Stadien nicht fertig sind.
Na, da Beispiel. Kommt hier wieder das Organisationskomitee aus Katar, ne? Das hören wir jetzt schon wieder.
Wir haben eine weitere Stimme, die im Grunde genommen das, was Schelle Assenheimer vom SV Windisch Evern gesagt hat, nochmal stützt. Und das ist Philipp Grabowski, Trainer des TuS Reppenstedt. Da hören wir auch nochmal rein.
Also man kann die WM in Katar nur kritisch sehen, also sei es von der korrupten Vergabe bis hin zum Stadionbau und die Verletzung der Menschenrechte im Land, das ist alles sehr, sehr fragwürdig. Und bei mir herrscht das erste Mal in meinem Leben, also gleich null Vorfreude. Weiß ich nicht, wenn ich die deutschen Spiele mir anschaue, ist das, glaube ich, das höchste der Gefühle. Ansonsten bin ich da bei den vielen Fußballfans im Land und werde diese WM boykottieren.
Und das ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass es diese Kombination aus FIFA-Mist aus in Katar und im Winter, das ist einfach so, dass
zu dann viel.
Das zu viel,
die Fans haben zu viel des Schlechten.
Genau, aber es ist wirklich zu viel des Schlechten. Und das ist auch ja so mein persönliches Ding, dass ich sage, na, gucke ich vielleicht, gucke ich nicht, weiß nicht. Aber die Vorfreude ist wirklich gleich null. Sonst hat man sich immer auf eine WM gefreut und hat dann immer gesagt, auch wenn es da Ärger in Russland gab oder wo auch immer in anderen Ländern, Brasilien hatte auch seine Schwierigkeiten, trotzdem haben sich alle auf die Spiele gefreut und auf die WM und auf tolle Mannschaften und so. Und da bin ich genau bei Pippo, die Freude ist das erste Mal überhaupt nicht da. Es ist einfach zu viel Negatives, zu viel drumherum, was schiefgegangen ist. Und
das ist für mich fast schon, also ich schaue seit, weiß ich nicht, 40, 45 Jahren Fußball-Weltmeisterschaften und ich habe mich auf jede einzelne immer irgendwie gefreut. Ich habe mich auf die Spiele gefreut, auf die Spannung, auf, na klar, eine deutsche Mannschaft, die hoffentlich erfolgreich ist, wie auch immer. Und in diesem Jahr ist null. Das interessiert mich einfach fast gar nicht. Und das mache ich einfach, ja, da ist für mich, das wird der FIFA herzlich egal sein, aber das ist für mich einfach, da hat mir persönlich als Fan, als vielleicht sogar als Mensch, wie auch immer, diese Art des Managements und da hat mir die FIFA einfach wirklich was weggenommen, was fest zu meinem Leben dazugehörte. Egal, ob ich nun Sportredakteur bin oder nicht, sondern was fest zu meinem Leben als Mensch, als Fußballfan dazugehört, das waren immer Fußball-Weltmeisterschaften. Und ich weiß es noch nie, wie ich es mache. Ob ich, wahrscheinlich werde ich das ein oder andere Spiel der deutschen Mannschaft schauen. Mehr als 5 werden es, glaube ich, nicht werden. Das wäre dann das Viertelfinale, aber da kommen wir ja später noch zu. Ich werde das erste Mal definitiv nicht auf irgendwelche Termine von Fußballspielen bei einer Fußballweltmeisterschaft mein Privatleben in irgendeiner Form ausrichten. Früher war es ganz klar, erstes Gruppenspiel der deutschen Mannschaft, da keine Chance, da kann ich nicht, das schaue ich Fußball, Ende. Ich weiß jetzt, die ist am nächsten Mittwoch, das weiß ich jetzt mittlerweile auch, wusste ich bis vor kurzem gar nicht genau. Das wird für mich nicht mehr passieren. Also das wird dann sagen, ja gut, wenn ich zu Hause bin, ja, vielleicht mache ich den Fernseher an, kann schon sein. Aber ich werde das nichts mehr drauf ausrichten.
Naja, und dieses gemeinsame Gucken. Also ich habe zum Beispiel immer ja in meiner Nachbarschaft mit ganz vielen Leuten zusammengeguckt. Da wurde eine Garage ausgeräumt oder ein Carport und dann wurde ein Fernseher aufgehängt und dann wurde geguckt. Wir haben das auch in der Nachbarschaft diskutiert. Das machen wir nicht. Also es macht keiner. Und das ist irgendwie, es fehlt ein bisschen was, aber dadurch, dass es im Winter ist, fehlt auch nichts. Also ich finde, die Entscheidung wird einem leichter gemacht, dadurch, dass es auch im Winter ist. Und vielleicht diese Problematik, was Winter-Sommer angeht, da hören wir nochmal unseren nächsten O-Ton, das ist Sven Kartmann, Trainer des TSV Gellersen, der auch zu der Problematik noch mal was gesagt hat.
Ja, meine persönliche Meinung zu dieser WM in Katar, die Vergabe dorthin ist natürlich ein Skandal gewesen, der jetzt allerdings ja auch schon 12 Jahre zurückliegt. Meine Vorfreude auf diese WM hält sich allerdings sehr, sehr in Grenzen. Eine WM gehört meiner Meinung nach nicht in den Winter. Eine WM gehört in eine spielfreie Zeit der Amateure. Ich selber kann diese WM zu 70% nicht selber schauen, werde deswegen auch keinen Urlaub nehmen, weil alle Vorrundenspiele oder die meisten Vorrundenspiele über Tag stattfinden, beziehungsweise alternativ auch an einem Abend, wo man als Amateurtrainer und Jugendtrainer halt auch mit Kindern und Erwachsenen auf dem Platz steht. Und da haben wir denn schon auch einen Widerspruch in dieser Thematik. Also für mich, ich werde mir die Spiele anschauen, die ich dann letztendlich zeitlich einrichten kann. Und gefühlt wird bei mir, glaube ich, die WM auch erst ab dem Achtelfinale losgehen, weil die letzten 6 Wochen waren so überfrachtet mit Fußball. Man konnte jeden Tag Fußball schauen, Champions League, DFB-Pokal, englische Wochen, wenn man es denn gewollt hat. Also die Vorfreude aufgrund der Überflutung an Fußball hält sich da in Grenzen und ich hoffe, dass so ein wenig WM-Feeling im Sinne der Spieler aufkommt ab den K.O.-Spielen, weil den Respekt sollten wir den Sportlern dort vor Ort schon zollen. Allerdings die Rahmenbedingungen sind für mich einfach indiskutabel, aber aktuell leider nicht zu ändern, weil da sind andere Mächte am Werk, die wir als Bürger und Sportler nicht beeinflussen können.
Ja, dem muss man eigentlich gar nicht viel hinzufügen, ne, was Sven da sagt, das ist absolut richtig. Man kann das
so ein bisschen, finde ich, subsumieren auch unter dem Begriff, der Fußball verliert seine Basis. Also es wird eine WM stattfinden und die Amateurfußballer, wahrscheinlich nicht nur hierzulande, sondern auch in diversen anderen Ländern, die können es einfach nicht schauen. weil sie andere Sachen zu tun haben, weil sie vielleicht eben selber spielen müssen, selber spielen können, selber spielen wollen. Und wenn der Fußball oder wenn eine solche Veranstaltung dazu beiträgt, dass der Sport, um den es eigentlich gehen sollte, gegen seine eigene Basis arbeitet, dann ist mächtig was schiefgelaufen. Ganz mächtig was schiefgelaufen aus meiner Sicht. Und ja, das hat, wie ich finde, Sven Kartmann da sehr gut zum Ausdruck gebracht.
Ja, es ist halt die Problematik, die es damals gab, dass du bei 50 Grad nicht spielen kannst. Gut, Roman, du hast vorhin gesagt, die Kataris hätten es auch anders hinbekommen im Sommer und sie wollten es im Sommer machen, aber irgendwo war fast schon logisch 2010, als es hieß, die WM geht nach Katar, dass das im Dezember sein müsste. Und da war es dann auch klar, dass nicht die Ligen hier unterbrochen werden, die lokalen Ligen, und dann im Sommer Fußball gespielt wird. Ja, das ist traurig, aber wahr, und das ist ein Problem, was die FIFA hat, aber auch irgendwo kein Problem, weil sie es, glaube ich, nicht wirklich interessiert.
Nein, denen ist alles egal. Die ziehen ihr Ding gnadenlos durch. Und
aber damit verlieren sie viele Menschen. Also ja. das Hingehen zu anderen Sportarten und zu ehrlicheren Sportarten, zu ehrlicherem Sport. Und das haben wir ja auch schon oft jetzt gehört, dass viele Leute sagen, wir machen auch in Vereinsheimen und so unsere Fernseher nicht an. Das Entscheidende und das Wichtige ist, wie wir lokal spielen, Spiele in der ersten Kreisklasse oder in der Kreisliga oder der Landesliga anzugucken. Und ich glaube, dass diese WM sehr viele Fans verlieren wird und die sich dann lieber eher darauf besinnen, dass sie ihren lokalen Fußball bei Bier und Bratwurst gucken und nicht Ecuador gegen Katar.
Das wäre sehr zu wünschen, muss ich an der Stelle klar sagen.
Wie sieht es bei dir eigentlich aus, Roman? Wie guckst du denn eigentlich? In Doha vielleicht?
Ja, bei mir ist die Wahl, also das soll jetzt gar nicht danach klingen, dass das jetzt furchtbar wäre, aber bei mir fiel die Wahl relativ schnell darauf, dass ich vor Ort bin, weil ich dort halt arbeite. Das war auch der Grund, weshalb ich mir das Ende September mal eine Woche angeguckt habe, weshalb ich da für Dinge, die eben noch nichts mit dem Sport zu tun hatten, außer dass man sich die Stadien mal angeguckt hat und die ein oder anderen Abläufe da, wie es lokal vor Ort aussieht, aber eben um da zu recherchieren, wenn man dort arbeitet. Und das konnten auch gar nicht so wahnsinnig viele Journalisten machen. Wenn man das nochmal sieht, das Kontingent des DFB war rund um 120 deutsche Journalistinnen, Journalisten hätten hinfahren dürfen, hätten eine Akkreditierung bekommen können. Am Ende waren es knapp über die Hälfte, 70 oder
die
so.
Die jetzt im Vorfeld da waren?
Während der WM
da, okay,
sind. Genau. Und die wenigsten davon waren natürlich vorher da, um zu recherchieren. Das war natürlich ein bisschen ein Glücksfall, weil ich diese Organisationsreise da von den Österreichern mitmachen durfte, weil ich den Organisator kannte.
Ach, das ist gar nicht von R&D organisiert gewesen, sondern das hast du so ein bisschen selbst arrangiert.
Der Hauptorganisator war so eine österreichische Journalistenorganisation. Und der Reiseleiter, nenne ich mal, war Florian Bauer, der auch seit 10-12 Jahren in Katar berichtet, unter anderem für ARD und jetzt mittlerweile Moderator ist bei Phoenix.
Okay.
Der hat auch als einer der ersten überhaupt über diese Arbeitsrechte berichtet, war in Nepal und hat ganz, ganz viele Dokus und Reportagen gemacht. Und Florian Bauer war da auch mal 2 Tage festgesetzt mehr oder weniger im Gefängnis während der Recherche.
Krass.
Also der hatte natürlich das eine oder andere, was er uns auch mitgeben konnte, vor Ort nochmal zeigen konnte. Und um nochmal auf die WM dann zurückzukommen, es war klar, ich werde da sein als Teil des R&D-Reporter-Teams.
Mit wie vielen Leuten seid ihr da vor Ort?
Wir sind insgesamt zu viert
und
recherchieren da. Also meine Rolle wird es eben dann sein, natürlich gucke ich mir die deutschen Spiele im Stadion an. Natürlich geht es auch um die eine oder andere sportliche Geschichte, die ich da mache und umsetze. Aber es geht natürlich für mich vor allem darum, in verschiedenen Formaten, also Video oder eben auch dann klassisch Print und digital, darüber zu berichten, wie es vor Ort aussieht. Und deswegen habe ich natürlich ein trotzdem gespaltenes Verhältnis zu dieser Weltmeisterschaft und zur Vergabe. Oder gerade wenn man ein bisschen tiefer drin ist und darüber recherchiert, ohne eben biased und irgendwie beeinflusst zu sein, aber trotzdem vielleicht nochmal den einen oder anderen Blick, den man aufgrund des Konsums von massig vielen Dokus und Reportagen einfach gar nicht haben kann, weil die natürlich schon alle sehr kritisch sind, und wenn man vor Ort ist und sich das eine oder andere anhört, kriegt man zumindest mal ein Gefühl dafür, aber wenn man dann...
Aber es wird ja spannend sein, wie du die Stimmung wahrnimmst, weil 2006, da waren wir ja alle hier unterwegs und auch in Deutschland und haben ja diese tolle WM, dieses Feeling mitbekommen, ob das da genauso sein wird. Also das wird, glaube ich, sehr spannend sein, ob die Stadien sind ja alle relativ nah beieinander, das heißt, man müsste ja in Doha eigentlich WM-Stimmung pur haben, und das wird spannend sein, was du da berichtest. Glaubst du das?
Ich bin mal gespannt, also man sieht ja schon überall und hat es auch schon gesehen, die Bilder von den Fans in Anführungszeichen,
gekauften Fans meinst du,
oder was? Gekauft oder auch nicht. Also ich habe natürlich beim Organisationskomitee dann mal angefragt, als diese Debatte aufkam, sind die denn jetzt gekauft oder nicht? Als ich nämlich Ende September da war, haben wir so ein paar Fans aus aller Welt getroffen. Mhm. Fanleader hießen die. Und das ist auch Teil dieser Fanleader, dieses Fanleader-Programm ist auch Teil dessen, was wir jetzt sehen, dass da
das englische Wort Leader und jetzt nicht Leader auf Deutsch, genau, oder Fan, was? Ich dachte eben, Fanleader okay.
Ja, natürlich ist ein englischer Begriff.
Ja, klar.
Genau, also die sind irgendwie Mexikanerinnen. Ich
gleich mal den Langenscheid nochmal raus hier.
Ne? Ja, genau. Argentinierinnen, Portugiesen, hier, ne? Auch ein Katarien, Marokkanern, Engländern, Waliser, die waren da alle. Das sind Menschen, die leben seit längerer Zeit in Doha als diese Expats, also jemand, der da quasi hin ausgewandert ist. Und die haben dann quasi Stimmung gemacht. Die haben wirklich in Gesprächen mit uns tatsächlich Stimmung gemacht für diese WM. Ständig irgendwelche Fotos, Instagram, TikTok, weiß ich nicht was. Und die fungieren sozusagen als Vertreter ihres Landes in Doha schon seit Corona-Zeiten. Dann konnten sie nicht so viele Aktivitäten machen. Aber da hat man auch schon gemerkt, die sind sehr davon beeinflusst, dass Doha und Katar alles ganz toll ist. Und klar, wenn man da halt schweineviel Geld verdient und von denen dann in irgendeiner Form noch certain benefits kriegt, so haben sie es genannt. Also sie kriegen kein Geld, aber in irgendeiner Form werden die natürlich dafür
Freikarten
belohnt.
Und so wahrscheinlich.
Weiß ich nicht was. Und das
die Hotels quasi, da sollen ja ganz gut sein.
Die Hotels sollen ganz gut sein. Und die haben halt, also wie saßen
wo warst du denn untergebracht eigentlich? In so einem Arbeiterstadtteil?
Nee, es war ein ganz normales Hotel tatsächlich.
Was heißt normal? Ja, also jetzt europäischer Standard? Ja,
Mittelklasse-Hotel, genau. Okay. Da in den Hotels finden dann auch übrigens die ganzen Partys und so statt, weil Alkohol gibt es da ja quasi kaum, während der WM so ein bisschen ums Stadion rum. Das haben sie ja mit den Sponsoren dann hingekriegt. Ja. Aber eigentlich Alkohollizenzen teuer, Steuern brutal hoch, Angebot knapp, Nachfrage trotzdem hoch von vielen Leuten, die dann da sind. Und Party, Disco, Pubs und so gibt es in den Hotels dann. Weil die haben die Lizenzen und da geht dann im wahrsten Sinne die Party ab. Genau, und diese Fans haben das auch immer gesagt, man kann hier Party machen, hier ist alles ganz toll. Dann sitzt eine Mexikanerin, die seit 10 Jahren in Doha lebt, weil sie da arbeitet und schweineviel Geld verdient und erzählt ihr das Blaue vom Himmel. Dann fällt es zumindest schwer zu glauben, dass das nicht nur eine PR-Aktivierung ist, sondern dass da überhaupt gar keine finanziellen Interessen eine Rolle spielen. Und ein Teil dieses Fan-Leader-Programms ist es eben dann, dass man Leute aus den Ländern dann rausholt. Wahrscheinlich, die werden sich dann da vor Ort mit der argentinischen Fan-Leader-Frau treffen und werden dann als Argentinier oder eben auch nicht Argentinier mit Flaggen oder Deutsche oder was da rumlaufen. Das hat man ja auch gesehen, die machen dann Stimmung, aber mit Fan-Stimmung. Ich bin gespannt, wie es vor Ort wird, hat das aber natürlich nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Das heißt, Hand aufs Hohnsdorfer Herz, wenn jetzt Neymar spielt gegen, ich weiß gar nicht, in welcher Gruppe die nun sind, aber du könntest 2 Spiele am Tag gucken, guckst du dir das an, ja oder nein?
Mindestens 2, also Distanzen würden sogar ermöglichen, dass man 3 Spiele sieht, wenn, nachdem wie es liegt. Die Brasilien-Gruppe
also
ist, glaube ich, die
heißt,
mit... die mit Serbien, Schweiz.
Serbien, Schweiz und Kamerun. Ja, okay, dann ist es vielleicht nicht das Spannendste.
Aber ist ja egal.
Aber Argentinien, Mexiko in Gruppe C zum Beispiel, das wird ja ein spannendes Spiel. Dänemark, Australien.
Wenn wir hier, oder während man sich das hier anhört, bin ich ja quasi schon da.
Ja, und genau, das müssen wir vielleicht mal sagen. Ne? Wir sind jetzt, gehen ja heute am Sonnabend auf Sendung, einen Tag vor Start. Da bist du ja schon in Doha. Also wir nehmen jetzt am Mittwoch ein paar Tage vorher auf und jetzt bist du noch da. Morgen, übermorgen, wann fliegst du los von Frankfurt?
Also ich bin quasi gestern losgeflogen.
Ach ja, richtig, du bist gestern losgeflogen.
Ein Geist, der mit hier mit uns spricht.
Genau. Und ich bin akkreditiert für die deutschen Spiele.
Achso, nur für die deutschen?
Das heißt, und werde mir dann, je nach Verlauf, habe ich Zeit, mir Spiele anzugucken oder fahre ich eher nochmal in die Industrial Area oder fahre ich eher nochmal zu den Flüssiggasfeldern oder fahre ich in die Stadt und gucke mir die Baustellen an oder ist es wichtig, mir die Fanmassen vor Brasilien gegen Schweiz anzugucken?
Das ist ein interessanter Punkt, auf den ich noch kurz zu sprechen kommen wollte. Du, wenn ich dich richtig verstehe, wirst du ja auch versuchen, so ein bisschen die Geschichten hinter den Geschichten zu recherchieren beziehungsweise diese zu entdecken. Mit solchen Geschichten wird man ja jetzt so in Katar, sag ich mal, nicht jedes Mal per se Mitarbeiter des Monats. Ist dir da manchmal auch so ein bisschen, oder könntest du dir vorstellen, dass du manchmal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hast dabei oder bist du da eher unerschrocken?
Als wir da waren im September und dann in dieser Industrial Area unterwegs, in diesem Bus, der gestellt wurde vom OK, mit einem Fahrer aus einem afrikanischen Land, ich bin mir nicht mehr genau sicher, der auch schon länger in Doha ist, der ist da mit uns in dem Wissen, dass er quasi etwas macht, was die Kataris gerade von einem Gastarbeiter selbst nicht so gern sehen, dass die da Journalisten durch die Industrial Area fahren. Aber der hat uns da durchgefahren und der hat immer auch hier wohnt, in der Nähe wohnt ich, der wohnt tatsächlich so hat er es gesagt, in einem etwas besseren Viertel dieser Industrial Area, die riesengroß ist, glaube ich, ungefähr so groß wie Zürich. Also eine riesen,
so groß wie Zürich?
Ja,
ui.
Ja. Ah, okay. Also das ist eine relativ große Fläche, außerhalb, also ein bisschen außerhalb eben von Stadtgeschehen. Da wurden wir auch verfolgt. Da fuhr halt so ein weißer SUV unter unserem Bus her. Das hat der Busfahrer relativ schnell gesehen, weil der weiß, wie sich sowas, glaube ich, A, anfühlt und B, wie das aussieht. Also wenn dann ein weißer SUV mit einem offensichtlich katarischen Mann, der so ein Gewand, so ein Thob anhatte.
Das dürfen ja nur die Ur-Kataris. Das
machen fast tragen. Nur die, ja. Genau.
So. Die Geflogenheiten. Habe ich gelesen, dass das die anderen gar nicht dürfen.
Die Geflogenheiten sind so, genau. Und der fuhr dann mit Sonnenbrille sehr nah hinter uns her, Kreisel, immer hinter uns her. Sind wir angehalten, er fuhr vor uns dann 10 Meter weiter auch rechts ran und parkte. Und wenn man ihn fragt, was er denn da macht, sagt er, naja, er arbeitet hier. Ja, klar, der arbeitet, weil...
Scheint ja zu stimmen.
Das ist nicht meine Falschaussage, genau. Also der verfolgt uns und das werden sie bei der WM nicht so machen. Also wir werden, glaube ich, nicht...
Ja, aber da wirst du auch niemanden sehen, der
nicht erleben, dass sie das so offensichtlich machen. Da war eine kleine Gruppe von Journalisten, sie wussten, die sind im Laden, natürlich wussten sie das, wissen sie bei allen anderen Journalisten jetzt auch, aber da sind es einfach zu viele, es sind zu viele Fans. Das, der Aufwand, glaube ich, ist selbst dann für so ein Apparat zu groß, um es so offensichtlich zu machen, um einzuschüchtern. Mhm. Jetzt geht es wirklich darum, bei Recherche zu blockieren, so im Hintergrund, glaube ich. Das ist meine Vermutung.
Aber es werden ja jetzt keine Arbeiter mehr vor Ort sein. Das glaube ich nicht, dass man da was groß sieht.
Darüber haben wir gesprochen. Ja, genau. Aber wenn man dann doch nochmal in die Industrial Area fährt, so, man sollte immer irgendwie eine Drehgenehmigung dabei haben. Wie gesagt, einen internationalen Presseausweis, einen normalen Presseausweis. Man sollte immer die Nummer der deutschen Botschaft vielleicht auf Schnelltaste haben. Mhm. Einfach fürs Gefühl, ob da was passiert. Ja. Ich wage das zu bezweifeln. Die werden alles dafür tun, dass es uns gut geht. Das Medienzentrum ist gespickt mit Friseur, Wäscherei.
Du warst doch aber gerade beim Friseur. Also brauchst du doch dann.
Ja, genau. Ich habe mich extra für den nicht visuellen Podcast war ich noch beim Friseur. Genau. Also da ist alles für alles gesorgt. Aber trotzdem, ich bin gespannt, was dann passiert. Also ich habe jetzt auch im Vorfeld natürlich viel veröffentlicht. Ich habe ja gesagt, die wussten dann genau, hier vom RND, Roman, wie geht's denn so? Die werden das natürlich genau verfolgt haben und auch alles im Briefing stehen haben, dass ich jetzt auch schon kritische Berichte und auch von dieser Verfolgungsjagd mehrfach jetzt berichtet habe.
Gut, meine Damen und Herren, das war der letzte Auftritt von so Podcast. Also das nächste Mal werden wir nicht mehr auf der Liste der hörbaren Podcasts sein. Das war eine schöne Zeit. Zumindest
nicht mehr mit mir als Gast. Genau. Also ich bin da gespannt. Also auch, dass die WM so eine Begeisterung auslöst. Wie gesagt, wenn man da in diesem Majelis sitzt, bei den Kataris, hat man schon das Gefühl, die haben da Bock. Die Einheimischen sind ja nicht so viele.
Ja, aber die fliegen ja viel auch nach England und gucken sich Fußball an. Absolut. Also es gibt ja ein Interesse im Land für Fußball.
Und die Fans sozusagen, dieser Fanclub deutsche Nationalmannschaft, die Fans sind ja sozusagen auch irgendwo außerhäusig unterwegs. Die sind dann in Dubai, werden da
wollte ich gerade sagen, die sind ja nicht mal in Doha. Mit
hunderten Fliegern hin und her gechattet in den Wochen, weil sie da A, kein bezahlbares Hotel gefunden haben oder andere Dinge. Genau, also
Nachhaltigkeit, aber das würde jetzt unseren Rahmen...
Ja, genau, da können wir nochmal einen Einzelpodcast draus machen, was die Nachhaltigkeitsdirektorin, die in dem einzigen Stadion, das jetzt wirklich noch halbwegs nachhaltig sein soll, nämlich das besteht aus 974 Schiffscontainern, heißt auch 974-Stadion, genau,
schon gesehen,
wie die Vorwahl 974.
Wobei es cool aussieht, also
es unabhängig sieht super von... Aus. Die Schiffscontainer wurden extra gebaut, die sind jetzt nicht irgendwie recycelt und dann schickt man sie wieder zurück, die hat man extra gebaut, klar, Gianni Infantino, an der Stelle Grüße, falls er zuhört, hat natürlich anderthalb Container für seinen persönlichen President's Lounge in Rot, da waren wir drin. Wir haben auch gesehen, wo er dann in der Halbzeit wahrscheinlich auf Toilette geht.
Auch interessant.
Hat er in jedem Stadion so einen Bereich, klar. Mhm. Darunter macht das nicht.
Franz Beckenbauer hatte das auch 2006. Jedes Spiel ist der mit dem Hubschrauber eingeflogen worden. Also wenn wir auch davon Nachhaltigkeit reden.
Genau, also ich bin mal gespannt. Vorsichtig sein. Ich würde Katar jetzt nicht grundsätzlich oder dem arabischen Raum oder der Golfregion absprechen, dass es nicht grundsätzlich okay ist, dass dort mal eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, weil es eben keine Europameisterschaft ist, sondern eine Weltmeisterschaft und dass man eben dort auch eine gewisse für sich oder in gewisser Weise für sich beansprucht. Auch wir wollen mal so das Event veranstalten, aber die ganzen Rahmenbedingungen verhindern, glaube ich, dass es ein tolles Turnier wird und auch ein stimmungsvolles, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und dann ist es, glaube ich, irgendwann müßig, darüber zu diskutieren.
Aber warten wir mal ab, wenn es dann sportlich wirklich ein bisschen spannender wird, ob nicht Roman Gerd auch in einem oder anderen Stadion nochmal auftaucht. Und
bestimmt.
Dann ein bisschen,
da darf man dann auch in der Tat gespannt sein, diese Umfrage, von der du vorhin schon kurz gesprochen hast, dass mehr als die Hälfte der Deutschen sagt, ich gucke kein einziges WM-Spiel, also sollte die deutsche Mannschaft tatsächlich gut performen, dann kann sich das natürlich auch schnell wieder ändern.
Aber die Chance ist ja nicht so groß, vielleicht können wir dann mal zum Sportlichen kurz
abschließen
kommen.
Abschließend noch mal ein bisschen Sport.
Wir hatten uns in der Tat lange überlegt, bei der Vorbereitung dieser Folge, kommen wir noch zu einem sportlichen Ausblick oder lassen wir das vielleicht ganz weg. Aber es ist nun mal eine Fußball-WM. Sie wird stattfinden, ob wir es wollen oder nicht. Ein kurzer sportlicher Ausblick mit einem Weltmeistertipp gehört sicherlich dann in dem Moment auch dazu. Und dem wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Roman, du kannst ja mal beginnen. Wen siehst du in der Favoritenrolle? Wo würdest du sagen, wer hat am Ende die Nase vorn und wird den Weltpokal in die Höhe stemmen?
Also ich glaube, wir haben eben schon darüber gesprochen, was könnte so das deutsche Viertelfinale sein oder das im Viertelfinale vielleicht für Deutschland Schluss ist. Wenn sie sich dann durchsetzen, dann wäre im Achtelfinale theoretisch Belgien, Kroatien der Gegner. Sollte in dieser Gruppe, in der die beiden Mannschaften sind, alles normal laufen. Dann hast du am Ende, wenn sich Deutschland denn durchspielen sollte im Viertelfinale, aus meiner Sicht dann den Weltmeister als Gegner. Wenn da nichts passiert, das wäre nämlich Brasilien. Die haben natürlich noch eine Rechnung offen. Dann ist es bei denen Sommer, wie wir jetzt ja festgestellt haben.
7-1.
Das 7-1 wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Ich finde, sie sind eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Ich habe vor kurzem nochmal mit Giovane Elber gesprochen, dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer.
Natürlich, das magische Trio.
Ein paar Spiele gemacht hat für Brasilien, der sagt,
Dreieck.
Neymar ist halt nicht mehr alles. Also der liegt ja eh meist auf dem Boden, aber er sagt auch, das hat man gemerkt, also die haben eine gefestigte Abwehr mit unter anderem Spieler von PSG, also Marquinhos, um den mal zu nennen, und eben Neymar vorne drin. Dann haben sie
Vinicius, nicht zu vergessen.
Vinicius Junior von Real vorne, dann haben sie noch Casemiro im Mittelfeld. Das ist so eine Achse und zwei Weltklasse-Torhüter mit Alisson und Ederson von City und Liverpool. Das heißt, da stimmt schon
viel. Ederson würde ich ein bisschen widersprechen, bei Alisson bin ich bei dir.
Ja, okay, gut.
Also und die Brasilianer hatten nie gute Torhüter, ne? Das ist jetzt mal eine Torhüter-Generation, die richtig großartig ist.
Absolut, also die sehe ich einfach vorne. Ich finde, die haben einen ausgewogenen Kader, die haben wahnsinnig gute Spieler und sind eben, glaube ich, auch tatsächlich nicht mehr so abhängig von Neymar, haben noch was gut zu machen. Wie gesagt, für die ist das mal ein anderes Event aus Fansicht sozusagen in der Heimat. Und ja, bei Frankreich weiß ich nicht, die haben natürlich viele Verletzte. Wenn man jetzt aber mal sieht, um da noch einmal kurz darauf zurückzukommen, das ist eigentlich fast so ein Heimspiel für Neymar, für Messi, für Mbappé, weil die alle bei PSG spielen und PSG 100% den Kataris gehört. Und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen.
Ja, glaubst du wirklich?
Dass sie tatsächlich solche Gedankenspiele mit einbringen, dass sie sagen, sie haben eine WM, wo, ich glaube, es sind nur 11, Bayern hat, glaube ich, 16 oder 17 Spieler bei der WM, aber 11 Spieler von PSG spielen eben dort und teilweise halt um einen Titel mit. Und dann kann natürlich Neymar sagen, ich bin hier Weltmeister geworden, was für Katar natürlich eine super Storytelling-Ansatz ist.
Haben wir denn da irgendeinen? Nee, wir haben Draxler ist ja nicht mehr bei PSG, ne? Und Kehrer auch nicht mehr. Das heißt, die ganzen Deutschen sind bei PSG.
Aussortiert. Genau, aussortiert. Also reichte nicht. Also ich sag, Brasilien sehe ich gute Chancen. Das wäre dann auch vielleicht der deutsche Endgegner im wahrsten Sinne im Viertelfinale. Das traue ich denen noch zu. Dann ist man unter den 8 besten Nationen der Welt. Ist aus deutscher Sicht jetzt auch nicht so schlecht, wenn man 2018 gesehen hat und auch bei der EM im Achtelfinale raus ist. Genau, und ein Überraschungsteam, würde ich sagen, können wir uns, glaube ich, darauf freuen, dass die Japaner da eine Rolle spielen. Ich bin mal gespannt, die Gruppe mit Deutschland und Spanien, ob sie da weiterkommen. Aber ich schließe nicht aus, dass sie da eine gute Rolle spielen.
Das hört sich so ein bisschen so an, als ob die Europäer bei dir gar keine große Rolle spielen. Ne? Also ich genau, hatte nämlich
bei den Sponsoren sind die sportlich eher raus.
Ja. Wobei ich würde es ja schön finden, wenn Belgien mal das schaffen würde, einen Titel zu gewinnen, weil die eigentlich eine tolle Mannschaft haben und mit, na wie heißt er noch?
De Bruyne.
Mit Kevin De Bruyne und den Hazards und Courtois und so. Eigentlich eine tolle Witzel, eine gute Generation von Fußballern. Die
ist aber, glaube ich, auch ihre letzte Chance.
Das ist so. Und genau. Vielleicht kommt es ja zum deutschen Duell. Und
wenn sie dann im Achtelfinale schon gegen Deutschland spielen, wäre da, glaube ich, bei das Deutsche aus schon besiegelt. Deswegen, ich hoffe natürlich eher, dass Dänemark weiterkommt. Mein Teil meiner Familie wohnt ja in Dänemark und Australien mit Jackson Irvine, unserem einzigen St. Pauli-Nationalspieler. Da glaube ich auch, dass die eine gute Rolle spielen können. Die sind in einer Gruppe zusammen. Wenn Frankreich und Tunesien dann ausgeschieden sind und Australien und Dänemark weiterkommen, würde ich das persönlich sehr gut finden. Ob das, der Realität entspricht, glaube ich nicht. Italien.
Jetzt
habe ich Zombie den Witz genommen. Ja. Das ist, nein, ich
danke dafür.
Ich setze einfach mal auf Belgien. Ich glaube, dass Belgien dann Brasilien schlagen müsste und eben Deutschland, das wird dann noch kein Problem. Und Brasilien wird dann sein blaues Wunder erleben und dann werden wir einen neuen Weltmeister haben, der Belgien heißt.
Die Frage ist, wer will tatsächlich Weltmeister 2022 in Katar gewesen sein?
Und da sind wir nämlich Belgiens letzte Chance und dann sagen sie sich, auch wenn keiner will,
Wenn ich mal Italien will, dann eben wir.
Oder Sobby.
Oder Sobby, wer denkst du?
Wird Weltmeister? Belgien hat ja schon vor 4 Jahren Brasilien geschlagen. Wir erinnern uns dunkel.
Natürlich, also insofern, das stimmt.
Ist das vielleicht sogar gar nicht so weit hergeholt.
Ja, ist nicht nur Blödsinn, was ich erzähle. Also das ja, kann auch viel, manchmal sogar...
Viel, was man eigentlich komplett schon mal cutten könnte. Ne? Aber nein.
Das schneiden wir jetzt hier raus.
Das cutten wir.
So, dein WM-Tipp. Kommen wir hier wieder zum Rest. Wir sind hier schon bei über einer halben Stunde, anderthalb Stunden.
Es ist quasi Nachspielzeit, glaube ich.
Wenn Roman da hat, ne, da ist man über eine Stunde, anderthalb Stunden. Das ist wirklich schlimm.
Und ich habe noch keine gelbe Karte gesehen.
Und wir kommen gar nicht zu Wort. Das ist wirklich das ist schlimm.
Ja, Österreich.
Hä? Ist auch nicht dabei.
Spielt nicht mit. Italien. Ich hätte es gern gesehen, weil ein Teil meiner Familie war Uli da auch schon...
Ja, die Dänen schaffen wenigstens immer.
Ja, Österreich ist leider nicht dabei. Ein Teil meiner Familie, nämlich in Österreich, lebt und meine liebe Frau auch Österreicherin ist.
Wir haben immer noch keinen Weltmeistertipp gehört.
Nein, weil ihr mir permanent reingrätscht hier. Österreich wird es nicht, Italien wird es nicht. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft, da bin ich bei euch, Achtel- oder Viertelfinale. Und auch das ist ein interessanter Ansatz. Japan und Spanien in der Gruppe, das ist nicht ohne. Das ist auch noch nicht sicher, was da tatsächlich in den 3 Spielen passiert. Was ich, und das möchte ich an der Stelle schon nochmal sagen, was ich halt gut finde, dass Hansi Flick bei der Kaderauswahl, wie ich finde, schon sehr auf die Europameisterschaft 2024 geblickt hat und, glaube ich, etwas weniger auf dieses Turnier, was jetzt kommt, weil das, glaube ich, eine gute Mischung ist. Ein junger Kader, Rainer Zobel, mit dem ich im Zusammenhang mit der WM vor kurzem gesprochen habe, sagt, er freut sich auf die Geburt eines neuen Weltstars, und er meinte Jamal Musiala. Das kann natürlich passieren. Aber
ist ein guter Fußballer. Falscher Verein, aber ansonsten ist es ein guter Fußballer.
Ja. Fußball, kicken kann er.
Kicken kann er, ja.
Die haben auch ein paar Schnelle.
Meinst du Götze oder wie meinst du? Als Frankfurt-Fan.
Brasilien ist sicherlich ein heißer Tipp. Ich kann Argentinien nicht ganz so gut einschätzen. Das ist Messis letzte Chance, nochmal so quasi auf den Maradona-Gipfel zu steigen, sozusagen. Kann ich nicht genau einschätzen. Ich glaube, Brasilien ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das ist ein heißer Tipp. Ich glaube...
Jetzt kommt auch mal Meinung, ne? Also bislang hat er nur wiederholt, was wir gesagt haben. Mal gucken, was jetzt kommt.
Tipp geht Richtung Spanien. Mannschaft.
Natürlich.
Luis Enrique halte ich für einen hervorragenden Trainer.
Das stimmt.
Und er wird sehr auch TikToker sein, Twitcher sein. Also er wird streamen live, Luis Enrique von der WM.
Ja, das kann er ja machen. Also wenn er dabei nicht vergisst, seine Mannschaft vernünftig einzustellen, kann er ja machen, was er will.
Was wird er livestreamen? Der wird selber die
Spiele... Die Kabine, ich weiß es nicht.
Ja, die Kabine ist doch ein Heiligtum, oder ist das in Spanien? Das
hat er offiziell
angekündigt. Ja? Spannend.
Also deswegen, wenn er Weltmeister wird, kriegen wir dann offiziell Einblicke, weiß ich nicht, Getränk aus dem Weltpokal, ich weiß es nicht.
Kann ja nur Wasser oder Cola sein oder...
Sangria oder irgendwie sowas.
Ja. Spanien.
Sehe ich zumindest von den europäischen Nationen weit vorn, weil ich glaube, dass das eine hervorragende Mannschaft ist, die schon eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt hat, da mit ein bisschen Pech ausgeschieden ist. Und deswegen glaube ich, dass die jetzt nochmal ein bisschen weiter gereift sind mit sehr guten, jungen Spielern auch vom FC Barcelona. Man sollte es kaum glauben. Aber auch zum Beispiel an Dani Olmo, ich glaube Leipzig, ne, Spieler.
Glaubt ihr denn, dass das eine Rolle spielen wird? Also dieses Alter, dass man jung ist und vielleicht bei den Temperaturen das besser ab kann, als wenn du über 30 bist? Also
spannend, wegen der Rhythmus ist ja ein anderer als im Sommer. Du hast nicht diese Pause, sondern du bist eigentlich im Rhythmus, hast auch noch nicht so viel, also du hast schon viel gespielt und es war alles stressig. Ja,
aber du bist nicht so überspielt.
Es ist nicht die ganze Saison schon vorbei, weiß ich, mag eine Rolle spielen.
Also ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ein Finale Brasilien, Spanien, ich muss jetzt zugegebenermaßen nicht geschaut, ob es von den Strängen her möglich ist.
Na, wenn Viertelfinale Brasilien-Deutschland wäre, würden sie da ja Spanien quasi schon aus dem Weg gehen. Und ich glaube, dann wäre es tatsächlich erst wieder im Finale möglich.
Wäre ein schönes Finale, ob ich es gucke. Ich weiß es nicht.
Okay, das hört sich doch nach einem Plan an. Spanien, Belgien und Brasilien. Da wollen wir mal gucken. Ich habe wahrscheinlich am wenigsten Erfolgschancen. Aber wer weiß, das wird uns nur die katarische Wüstenlust zeigen.
Kommen wir zum Schluss. Wir haben uns überlegt, als kleinen, hart aber fair hat man das mal die Schlussrunde genannt, als kleinen Rauswerfer für dieses Mal einen Satz zu vervollständigen. Und dieser Satz beginnt: Die WM in Katar ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Roman, du bist unser Gast, du darfst vorlegen.
Die WM in Katar ist für mich das bisherige persönliche Highlight als Journalist. Das bleibt so, vielleicht gerade, weil der Fokus auf diese WM aus anderen Gründen mal da ist. Ich habe noch nie eine WM vor Ort begleitet, auch keine EM, auch keine Olympischen Spiele. Dementsprechend kann ich vielleicht da nochmal sagen, ich hatte, als ich Abi gemacht habe, in mein Abi-Buch musste man immer sowas reinschreiben, in 10 Jahren bin ich. Und da habe ich reingeschrieben, in 10 Jahren bin ich, da war es noch eine Sommer-WM.
Wann hast du Abi gemacht?
2013.
Okay.
In 10 Jahren bin ich gerade aus Katar zurück, wo ich Spiele der WM als Reporter begleitet habe.
Das hast du da reingeschrieben?
Ja, das gibt es auch ein Bild von, würde ich jetzt zeigen, wenn es ein visuelles Medium wäre. War ja extra beim Friseur. ich habe das tatsächlich letztes Mal rausgekramt und ja, daher ist und bleibt es so. Ich hätte wahrscheinlich mich gefreut, wenn es woanders stattgefunden hätte, vielleicht in Brasilien oder in Südafrika oder weiß ich nicht wo. Oder in Deutschland wie nächstes Jahr oder Paris, Olympische Spiele oder übernächstes Jahr 24 dann. Aber dennoch bleibt es für mich so und dann ist es eben weniger sportlich im Fokus, aber für mich ist es eine spannende Erfahrung und das wird auch so bleiben.
Du solltest eigentlich nur den Satz vervollständigen, aber gut, auch in Ordnung.
Das liegt in der Natur der Sache, dass Menschen gerne viel reden. Also ich gehöre ja nicht dazu, aber bei Roman ist das definitiv so. Mache ich vielleicht gleich mal weiter. Die WM in Katar ist für mich falsch. Das ist grammatikalisch nicht ganz richtig, aber deswegen sage ich, die WM fühlt sich für mich falsch an, denn Glühwein in der Wüste, das passt nicht.
Die WM in Katar ist für mich das größte Verbrechen, das die FIFA je im Fußball verübt hat und dadurch der wahrscheinlich größte Skandal in der Geschichte des Weltsports.
Das sind drei völlig unterschiedliche Sätze, das ist total cool, das ist ein super Ende und ja, wünschen wir uns alle, dass diese WM bald vorbei ist oder auch nicht. Oder wir gucken mal, vielleicht treffen wir uns hier in dieser Dreierrunde nochmal wieder, wenn Roman dann gesund nach Hause kommt. Ja. Und das hoffen wir natürlich alle. Wir hoffen dir, dass du jetzt schon gut angekommen bist und es dir da gut geht. Und ja, die letzten Worte, Sobi, gebühren wie immer dir. Oder wolltest du noch was sagen, Roman?
Ich bedanke mich für die extrem spannende Runde. Bin mal gespannt auf die Rückläufer, also ob da noch Sprachnachrichten von Schelle und Co. oder anderen kommen, wie sie das so bewerten.
Genau, alle Hohnsdorfer Fußballer können mir gerne eine Sprachnachricht schicken, wie Roman wirklich Fußball spielt und wie ihr das seht. Und das würden wir dann im nächsten Podcast auch gerne abspielen.
Also vielen Dank euch für diese tolle Runde.
Ja, wir danken dir. Wir danken dir, genau. Es war schön, dass du da warst. Es war ein toller Einblick.
Viele spannende Sachen, die wir so auch nicht wussten und die uns da sicherlich sehr viel weiterbringen können, auch in der Beurteilung.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen uns entschuldigen, dass wir so sehr lang geworden sind heute. Aber es war nun mal ein Special und da darf man das vielleicht auch. Und bei dem Thema konnte man das nicht in einer Stunde über die Bühne bringen.
Ja, ihr lieben Leute, Hörerinnen und Hörer, der nächste Podcast ist dann am 7. Dezember. Und bis dahin schaut euch den Sport an, den ihr für wert erachtet, angeschaut zu werden. Bleibt gesund und denkt immer dran, es lebe der ehrliche Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.